Also normalerweise beschäftigt sich der Gegenstandpunkt mit wirklicher Geschichte, wie zum Beispiel am 3. Dezember, wo das Thema sein wird, Freihandelsabkommen TTIP. Heute will ich mich mal beschäftigen, nicht mit der Geschichte, sondern mit der Art und Weise, wie deutsche Geschichtswissenschaftler, nicht bloß deutsche Geschichtswissenschaftler, Geschichte betrachten, und zwar Vergangenes. 100 Jahre Erster Weltkrieg war Gelegenheit, einerseits für die Politik, ihre heutigen Taten und die heutige Lage ein bisschen zu überhöhen mit dem Kontrast von zwei Weltkriegen und mit jedem Krieg, im Kontrast mit jedem Krieg und ganz sicher mit diesen beiden Weltkriegen, schaut jede wirkliche Politik aus wie eine wahre Idylle. Und so stellen Sie auch Ihre gegenwärtige Politik vor, die Sie zurzeit machen oder die Sie vorhaben. Sowas wie Erster Weltkrieg soll nie mehr sein und Zweiter Weltkrieg schon gleich gar nicht. Geschichtswissenschaftler haben eine Rüge an der wirklichen Politik. Denen passt nicht, dass die Politiker einfach machen und bestenfalls in Sonntagsreden das überhöhen, was sie machen. Ansonsten, und insbesondere jetzt die gegenwärtige Kanzlerin, gilt ja als Ausbund von prosaischer Art, Politik zu begründen. Damit kann ein Geschichtswissenschaftler nicht zufrieden sein. Warum? Das will ich darstellen an der Art und Weise, wie der Erste Weltkrieg von zwei Koryphäen des Fachs aufgearbeitet wird. Das Thema heißt Aus der Geschichte lernen. Lehren der Geschichtswissenschaft für die deutsche Politik. Und das ist jetzt nicht Ihre Fassung, sondern unsere Fassung. Imperialismus aus dem, das ist unsere Fassung. Geist der Verantwortung der Geschichte ist Ihre Fassung. Ich habe dazu einen Zitatezettel vorbereitet, damit man auch nachvollziehen kann, was die in ihren zusammengenommen diese beiden Wissenschaftler an die 2000 Seiten über den Ersten Weltkrieg zum Besten geben. Und ich möchte nicht bloß darüber reden, was sie über den Ersten Weltkrieg erzählen und was daraus folgen soll für die heutige Politik. Ich möchte nebenher und mittendrin auch darüber Andeutungen machen, wie Geschichtswissenschaft geht und welchen Fehler sie dabei macht. Die Geschichtswissenschaft oder die Ergebnisse der Geschichtswissenschaft erfreuen sich ja einer außerordentlich großen Popularität. Wenn es eine Wissenschaft gibt, die gewissermaßen Eingang gefunden hat ins Vergnügungswesen, in die Unterhaltung der breiter Massen, dann die Geschichtswissenschaft. Historische Romane ist zum Beispiel so ein Fall. Das geht aber schon los mit Comics für Kinder von alten Rittern und von alten anderen Helden und hört das ganze Leben nicht mehr auf. Und wenn man sich dann ein Geschichtsbuch kauft, dann kann man damit nicht bloß sehr viel Einzelheiten aus der Vergangenheit erfahren. Man kann damit auch glatt jemanden erschlagen, so dick ist das Zeug. 1000 oder 1500 Seiten oder 2000 Seiten ist so die Norm. Drunter macht es ein großer Historiker gar nicht. Ich will mal gleich anfangen. Die Geschichtswissenschaft redet über den Ersten Weltkrieg als erst brennend aktuell. Und sie tritt an mit dem Anspruch, über dieses längst vergangene, auch von Tausenden von Historikern durchgenudelte Thema, Erster Weltkrieg, Neues zu vermelden. Das ist etwas merkwürdig deswegen, Weil wenn was vergangen ist, dann ist es die Geschichte. Was gibt es da immer wieder Neues zu interpretieren? Und vor allem, wenn wir es dann gleich sehen, wie kommt es eigentlich, dass im Lauf der Nachfolgegeschichte die Historiker immer wieder Neues dem Thema abgewinnen? Nur mal kurz als Einstieg. Nach dem Ersten Weltkrieg, das war vor allem eine Heldengeschichte, das große Ringen des deutschen Volkes gegen eine Welt von Feinden, hat dann auch wunderbar den Geist der Nation vorbereitet auf die Revanche unter Hitler, die aber gründlich misslungen ist. Und dann haben nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Historiker dem wirklich nicht anders verlaufenden Ersten Weltkrieg was ganz Neues abgelauscht. Nicht Heldentum und Auftrag zu neuen Taten weltweit, sondern sie haben entdeckt, was die Siegermächte im Versailler Vertrag Kraft ihres Sieges niedergelegt haben. Das Deutsche Reich war schuld. Da haben sich Historiker in der Zwischenkriegszeit schwer dagegen verwahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die deutsche Wissenschaft, die deutsche historische Wissenschaft, genauso zerknirscht zu sein wie die Politik. Und es gab nicht wenige, die dann, angeführt von dem damals bekannten, in den 60er Jahren bekannten Fritz Fischer, die deutsche Kriegsschuldthese vertreten haben, bewiesen haben an den Quellen, was offenbar anderen Historikern, ihren Vorgängern nicht aufgefallen ist, nämlich dass Deutschland schuld war im Ersten Weltkrieg. Und das kann wirklich nicht an den Quellen liegen, das muss offenbar daran liegen, wie die Quellen beurteilen. Und jetzt von Clark, dem Australier, der in Cambridge lebt, und dem deutschen Historiker und Politologen an der Humboldt-Universität Münkler, gibt es eine neue Auflage, nämlich eine Revision dieser Geschichte, dieser Kriegsschuldthese Deutschlands. Auch da gibt es keine neuen Quellen dazu, sondern offenbar eine neue Interpretation. Und wie das kommt, dass die Geschichtswissenschaft denselben Sachverhalt innerhalb von drei Generationen so unterschiedlich darstellt, auch das soll so ein bisschen nebenher mitgeklärt werden. Ich will mal anfangen mit dem Thema 1914 ist aktuell. Dazu liegt das Zitat 1 vor, das C steht immer für Clark und das M steht immer für Münkler. Und wer es bibliografisch genau wissen will, kann an den beiden Fußnoten die Angaben anschauen und die Bücher beschaffen und schauen, ob ich es gefälscht habe oder ob es wirklich stimmt, was die schreiben. Erstes Zitat. Seit dem Ende des Kalten Kriegs ist an die Stelle des Systems globaler bipolarer Stabilität ein weit komplexeres und unberechenbares Gefüge von Kräften getreten. Ein Zustand, der zum Vergleich mit der Situation in Europa anno 1914 geradezu einlädt. Also er sagt, seit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich was geändert. In der Konstellation der Mächte, an die Stelle des Ost-West-Gegensatzes, das sind die Bipole, Nord- und Südpol, in dem Fall Ost und West, die bipolare Stabilität ist abgelöst worden durch den Abtritt der Sowjetunion, Auflösung der Sowjetunion, durch ein, jetzt sagt er nicht einfach viele Mächte, der sagt es gleich wissenschaftlich, weit komplexer und unberechenbareres Gefüge. Da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen mit dem Komplex. Und jetzt sagt er, und genau darin, dass die heutige Situation unberechenbarer, unübersichtlicher ist, wird sie vergleichbar mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg? Er analysiert gar nicht, was hat sich denn da eigentlich geändert? Ist ja nun wirklich nicht einfach so das Gleiche. Da muss man schon ganz schön viel Verhältnisse weglassen, zum Beispiel die Errungenschaften des Europäischen Einigungswerks, Europäische Union, die Nordatlantische Allianz, NATO, die globalisierte Weltordnung, WTO, als Nachfolge von der Bretton Woods-Ordnung. Auch das Vorhaben, was am 3. Dezember hier analysiert wird, TTIP, neue Konstellationen zu ordnen. Wenn wir das alles weglassen, dass man überhaupt so etwas herkriegt wie, wir sind heute in einer ähnlichen Situation wie im Ersten Weltkrieg. Und die Frage stellt sich, wozu eigentlich diese doch der Realität etwas gewaltantuenden Betrachtungsweise? Damals gab es keine NATO. Damals gab es dauernd wechselnde Bündnisse. Damals gab es keine Weltwirtschaftsordnung, sondern konkurrierende imperialistische Mächte. Die Geschichtswissenschaft nennt sogar diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg das Zeitalter des Imperialismus. Alle Unterschiede interessieren nicht, damit die Gleichheit zutage tritt. Und die Gleichheit muss her, damit man überhaupt dem Thema was abgewinnen kann als Material für eine Lehre für heute. Nehmen wir gleich das zweite Zitat vom anderen, vom Konkurrenten Münkler her. Deutschland nimmt zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder eine Position ein, die sich strukturell nicht wesentlich von der unterscheidet, die es zu Beginn des 20. Jahrhunderts innehatte. Seit den 1990, das ist wieder strukturell, ist da das wichtige Wort. Mit dem Wort strukturell können Wissenschaftler zaubern. Das sagt nämlich nichts weiter als, erstens, es ist dasselbe, die bloße Struktur. Damit haben sie sich aber zugleich in der Schwierigkeit begeben. Es schaut für jeden, der irgendwie da mal hinguckt, was damals war und heute war, und selbst das, was die Historiker berichten über damals und was wir als Zeitzeugen gegenwärtig erfahren, das ist so unterschiedlich, dass man sich fragt, worin liegt denn eigentlich dasselbe? Und da kommt dieses Zauberwort Struktur. Die Struktur steht dafür, für die Behauptung, obwohl eine völlig anders erfahrene und erfahrbare Wirklichkeit damals und heute existierte, wenn man mal alles weglässt, alles Fleisch gewissermaßen, dann kommt die bloße Struktur raus. So ungefähr wie wenn man sagt, alle Menschen sind gleich, mal alles Fleisch und allen Geist und so weiter, den sie im Kopf haben, und alles Fleisch, was sie auf den Rippen haben, weglässt, dann bleiben nur noch gleichartige Gerippe übrig. Und dann sagen sie, dann sind sie gleich. Dann ist es ziemlich dasselbe. Dann ist aber bei der Geschichte und bei den menschlichen Gesellschaften, kommt es ja gerade darauf an, was hatten sie eigentlich für Zwecke damals? Was haben die heutigen Politiker für Zwecke? Wie sind die Menschen damals eingespannt ins alltägliche Leben von Ökonomie und Politik, dann eben zum Beispiel auch in den Krieg. Wie sind sie heute eingespannt? Das ist nicht einfach dasselbe. Da mag es schon Gemeinsamkeiten geben, aber dann möchte man doch wenigstens wissen, warum das, was so augenfällig ist, so gleichgültig ist. So gleichgültig, dass man behaupten kann, strukturell dasselbe. Zitat geht weiter. Seit den 1990er Jahren. Das ist so ein Grundfehler der Geschichtswissenschaft und nicht bloß der, kommt auch in der Soziologie, in anderen Wissenschaften vor, aber heute sind wir bei der Historik. Die Sachverhalte, die man klären will, nicht zu erklären, sondern zu reduzieren auf einen angeblichen inneren Kern, und das soll das Eigentliche sein, was die Sache ausmacht. Und wie gesagt, dann kann man sie auch wunderbar gleichsetzen mit anderen Gelegenheiten, mit anderen Epochen und sagen, eigentlich immer in dem Fall völlig dasselbe. Seit den 1990er Jahren nimmt Deutschland wieder die Position eines starken Akteurs in der Mitte Europas ein und ist wieder zur Zentralmacht Europas geworden. Das ist eine schwierige Position. In einer vergleichbar anspruchsvollen Rolle sind die Deutschen, also eure Großeltern, Urgroßeltern, die Deutschen, in den zwei Jahrzehnten vor 1914 nicht zurechtgekommen. Deutschland ist wieder stark. Es interessiert diesen Münkler nicht. worin die Stärke Deutschlands liegt. Es ist ja bekannt, es wird ja sogar vom Präsidenten der Republik immer wieder bejammert und von Amerikanern unter der Hand immer wieder kritisiert, dass Deutschland militärisch, gemessen an dem, was heutzutage Stand der Kunst ist, nämlich die USA, ein Zwerg ist. Stark ist Deutschland nicht durchs Militär, höchstens gegenüber bedeutend kleineren Mächten. Stark ist Deutschland über die Ökonomie. Davon ist aber gar nicht die Rede. Stark war Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg einerseits auch durch die Ökonomie. Sie haben einen Aufstieg hingelegt von der Reichsgründung 1771 bis zum Deutsch-Französischen Krieg und der Reichsgründung 1971 bis zum Ersten Weltkrieg zur führenden Wirtschaftsmacht Europas zu werden, Großbritannien zu überflügeln und gewissermaßen die Konkurrenz nur noch mit den USA ökonomisch gesehen zu betreiben. Zugleich waren sie aber damals, haben sie damals aufgerüstet zu einer Großmacht, zu einer imperialistischen, weltumspannenden Politik, Militärpolitik machendes Kaiserreich. Das interessiert bei dem Vergleich nicht. Interessant ist dabei Folgendes. Erstens stark und zweitens Mitte Europas. Zentralmacht Europas ist es wieder geworden. So wie es damals schon war. Man könnte sagen, dass ein Land mittendrin, dass Deutschland mitten in Europa liegt, hat sich das geändert seit 1990. Was ist da anders? Die beiden Teile Deutschlands waren voll in der Mitte. Jetzt, wo sie zusammen sind, sagt er, der Wissenschaftler, sie sind Zentralmacht geworden. Zentralmacht. Jetzt geht es aber nicht weiter in, ja, was für eine Macht? Das wäre dann zum Beispiel die Geschichte mit der Ökonomie. Dass Deutschland die ökonomische Vormacht ist in der Europäischen Union, etliches an Macht ausübt über andere Nationen, die vom deutschen Kredit abhängen. Wurde auch in verschiedenen Veranstaltungen im Gegenstandpunkt in den letzten Jahren erklärt, worum es sich dabei dreht, seit der Finanzkrise und ihrer Bewältigung und den verschiedenen Subkrisen in Südeuropa. Bei ihm geht es weiter mit zentral. Dass es in der Mitte liegt, daraus soll was folgen. Und damit hätten wir gewissermaßen genau die gleiche falsche Abstraktion wie vorher mit Struktur. Bloß hat die Struktur jetzt hier einen Namen. Zentral, Mitte. Und aus der Tatsache, dass Deutschland damals in der Mitte lag und jetzt in der Mitte lag, und zwar als Macht, nicht als geteilte Nation, die eingeordnet war in zwei Bündnissysteme und dort nur Hilfsdienste zu leisten hatte für die beiden Führungsmächte. Es geht weiter an zentral und gesagt, aha, jetzt hat Deutschland wieder die Last der Mitte. Und es ist so merkwürdige Figur der Historiker, dass sie aus der bloßen Lage Aufträge ableiten. So ein Land wie Deutschland in der Mitte liegend kann gar nicht anders als, tja, was eigentlich? Man könnte einfach in der Mitte liegen und die Peripherie oder die draußen rumliegenden machen lassen, was sie wollen und sich seiner Mitte freuen. Warum folgt aus Mitte Einfluss nehmen auf die Peripherie, auf den Kreis drumherum? Meinetwegen umgekehrt, warum folgt aus um Deutschland und gibt es andere Mächte? Warum folgt aus dem bloßen Drumherum das Gegenteil, wo Deutschland zentrifugal die Kräfte nach außen entwickelt, als Mittelmacht, so die anderen zentripetal, nämlich ins Zentrum drückend. Warum folgt aus Mitte und Kreis drumherum überhaupt so etwas wie historische Bewegung, geschichtliche Bewegung. In dem von uns, von mir ausgewählten Zitat von Münklers ist der wichtige Satz jetzt: Jedenfalls eins muss man über das alte Reich sagen, also das Reich vor dem Ersten Weltkrieg sagen, ist es mit dieser Mitte nicht zurechtgekommen. Es hat versagt. Wobei, ja, es geht ja um Macht. Irgendwas versagt bei der Machtentfaltung, die es damals versucht hat. Es hat den Krieg verloren, bekanntlich. Und was folgt daraus? Könnten dann die Nachfolger, ich meine, vor allem nach dem Zweiten Krieg, können die Nachfolger dann nicht sagen, da halten wir uns mal raus aus den ganzen Konflikten um uns herum. Geht nicht. Ein Land in der Mitte hat Verantwortung. Dazu braucht man übrigens nicht den Münkler und auch nicht den Clark. Das sagt uns auch der Gauck, der Präsident. Und der Vorgänger auch, da gibt es sogar einer, der hat es gesagt und ist damit noch angeeckt. Weil die Redeweise von Verantwortung, nämlich für jeden Menschen, der irgendwie politisch aufgeklärt ist, weiß, was daraus folgt. Verantwortung heißt Machtentfaltung nach außen, über anderen was aufnötigen, andere was aufdrücken. Sie nicht in Ruhe lassen. Das steckt in Verantwortung drin. Und das sagen Sie deswegen auch gleich zugleich dazu. Deutschland hat Verantwortung, weil es jetzt in der Mitte ist. Und schon müssen Flotten ausgeschickt werden, um im Mittelmeer oder sonst wo mit nach dem Recht zu sehen. Und der Präsident Gauck leitet aus der Mitte ab. Wir haben die Verantwortung für ganz Europa. Also wir haben den anderen Vorschriften zu machen, wo es lang geht. Und wenn Sie dabei auch noch gleich ans Militär denken, und sogar steht ja gerade in den letzten Reden vom Gauck immer wieder dabei, dann merkt man, da wird aus der Mittellage und aus der Verantwortung, die aus ihr folgen soll, ein Auftrag abgeleitet, der offenbar nicht bloß friedliche Mittel, Ökonomie braucht. Und heute will ich nicht die Ökonomie zum Thema machen, dass die auch schon viel Druck ausübt, sondern da braucht es offenbar neben der Ökonomie und ihren Druckmitteln noch ein zusätzliches, nämlich militärisches. Militärisches Druckmittel heißt, den Willen anderer Staaten beeindrucken, drumherum, ihm etwas aufzunötigen, wo das Argument nicht ist, irgend so etwas Ähnliches wie ein Austarieren von Vor- und Nachteilen, wie bei der Ökonomie, wo natürlich auch dann einseitige Vor- und Nachteile durchaus zum Thema sind, sondern beim Militär ist es dann immer der Gesichtspunkt, den Willen, der sich durch die normalen Verhandlungen nicht einfach betören lässt, durch das Vorzeigen oder vielleicht auch mal das Anwenden der militärischen Mittel zu beeindrucken, zu nötigen, als sowas im zivilen Leben. Das dritte Zitat Deutschland war im Frieden immer stärker und mächtiger geworden, das bezieht sich jetzt auf damals, vor dem Ersten Weltkrieg. Deutschland war im Frieden immer mächtiger und stärker geworden und es gab gute Gründe für die Annahme, das angebrochene 20. Jahrhundert könne ein deutsches Jahrhundert werden. Deutsches Jahrhundert. Was denkt ihr eigentlich dabei? Was soll es eigentlich sein? Ein deutsches Jahrhundert ist ja in gewisser Weise geworden, zumindest die erste Hälfte des Jahrhunderts. Der verlorene Erste Weltkrieg hat sehr viel in Europa zerstört. War Deutschland schwer beteiligt dabei. Der Zweite Weltkrieg noch mehr. Und was danach gekommen ist, kann man sagen, auch aus der Niederlage heraus, es war ein Werk dieser Nation, so über Europa hergefahren zu sein, dass das übrig geblieben ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg dann war. Er meint ein deutsches Jahrhundert, wo Deutschland dominiert, den Marsch vorgibt. Aber jetzt merkt man in dem Zitat, der Marsch, den es mit Militär vorgeben wollte, das hält er für gescheitert. Das hält er für rügenswert. Deswegen heißt es ja in dem Zitat, Deutschland war im Frieden immer stärker und mächtiger geworden. Will sagen, wäre es dabei geblieben beim Frieden, dann wäre Deutschland das unbestrittene Machtzentrum Europas geworden und geblieben. Ich will jetzt nicht darüber rechten, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Ich will über den Gedanken, den er vorträgt, klar machen. Jetzt denkt mal dieses, was da besteht, angewandt, er will ja immer die Aktualität für heute sagen, wenn Deutschland, so wie es jetzt aufgestellt ist, mit der Mitte Europas, der Europäischen Union, im Frieden stark und mächtig geworden ist seit dem Zweiten Weltkrieg, dann wäre doch recht betrachtet und diese Macht, diese ökonomische Macht, recht angewandt, was drin für ein, zumindest für Europa gesehen, deutsches 21. Jahrhundert. Darauf läuft der Vergleich hinaus. Jetzt will ich es mal nicht nehmen lassen, dem Historiker, Münkler ist es, doch noch eins anzumerken. Der Satz geht los, das Zitat geht los mit, Deutschland war im Frieden immer stärker und mächtiger geworden. Ein merkwürdiger Begriff von Frieden. Die gleichen Historiker wissen doch, dass Deutschland, was dann ab 1871 im Frieden stärker geworden ist, erstmal stärker geworden ist durch einen ziemlichen Unfrieden, nämlich durch drei Kriege in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um die Vergrößerung Deutschlands und die Herstellung Deutschlands als eines Nationalstaats. Der letzte war dann der Krieg gegen Frankreich, aus dem dann das Deutsche Kaiserreich heraus entstand. Der vorhergehende war der gegen Österreich, die damals noch Präsidialmacht, Kaiser von Österreich war damals noch Präsidialmacht, des sogenannten Deutschen Bundes, also eines lockeren Zusammenschlusses von all den deutschen Staaten, deutschen Staaten, das haben sie ja so genannt, die am Wiener Kongress übrig geblieben waren nach der Neuziehung der Landkarte durch Napoleon und sich im Deutschen Bund zu einer Konföderation unter Führung Österreichs zusammengeschlossen haben. Ich will gar nicht mehr darüber reden, als und genau das war Deutschland, jedenfalls dem Deutschland, was 1871 sich gewaltsam gegen Frankreich gegründet hat, zu wenig. In Frieden mit 35 oder wie viele Staaten, in lockerer Kooperation sich entwickeln und schauen, was man halt im Frieden zustande bringt. War diesen deutschen Staat, der da werden sollte und geworden ist, durch die Tat Preußens oder durch die Führung unter der Führung Preußens und anderen Teilstaaten hat es eingeleuchtet, das war denen zu wenig. Durch Krieg sind sie das geworden. Was dann ab 1871 im Frieden stärker wurde. Ist es denn so weit entfernt vom Verstand dieser Historiker, dass man dann genauso gut auch sagen könnte oder zumindest erwägen müsste, ob die Stärkung im Frieden seit 1871 nicht vielleicht auch ein Stück weit angelegt war auf eine neue Etappe der Stärkung Deutschlands durch Krieg. Das ist wichtig. Weil wir kommen ja nachher noch zu Zitaten, wo rauskommt, eigentlich sind die in den Ersten Weltkrieg so reingestolpert, ohne rechte Zielsetzung. Und haben so ganz aus Versehen mal 4 Jahre lang den fürchterlichsten Krieg der Geschichte da, bis dahin geführt und haben einfach nicht locker gelassen, einfach bloß aus Versehen. Die Interpretation der Geschichte von hinten her kommt offenbar ohne Klitterung nicht aus. Nicht, dass sie was verschweigen, aber wenn man schon Strukturen ausmacht, da kann man jetzt wieder diese Strukturgedanke wunderbar zeigen, wenn man schon die Struktur ausmacht, also das, was der Historiker rausoperiert, wegoperiert alles, und dann, um zum eigentlichen vorzustoßen, ja, dieser Standpunkt verträgt es durchaus, dass da zum Beispiel der Pate der Sache, der Vater der Sache, 3 Kriege waren, dann war Friedenszeit und plötzlich war der nächste Krieg ein Betriebsunfall, ein gar nicht gewollter, ein irgendwie von selbst passierter. Man merkt ja, was für ein Vergleich rauskommen würde, wenn man das nicht so hin strukturieren würde. Man käme ja raus, naja, wenn man dann schon sagt, Analogien, wie sie es da machen, Deutschland soll von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg lernen, dann können wir ja sagen, aha, nach einer gewissen Zeit des Friedens ist dann wieder mal ein Krieg fällig. Aber ein Krieg, den man nicht verliert, sondern gewinnt. Liegt, wenn man will, auch in dem Stoff drin. Wenn man den Stoff aber so hinsortiert, dass man sagt, die friedliche BRD, Gesamtdeutschland seit 1990, dann kann man aus der gleichen Vergangenheit etwas machen, was zum Vorbild wird für heute, nämlich weiter so, aber im Frieden. Und dabei natürlich auch in der Gegenwart wieder die Struktur herauszuoperieren, das heißt, operieren, das heißt, die Kriege, die Deutschland mitmacht, für belanglos, für eigentlich gar nicht dazugehörig zu erklären. Denn Deutschland macht ja zugleich auch Krieg. Ist ja gar nicht bloß Friedensmacht. Jedenfalls Friedensmacht, wenn die Friedensmacht heißen soll, eine, die keinen Krieg führt. Es gibt auch den Euphemismus, dass heutzutage keine Kriege geführt werden, sondern Frieden gesichert. Und ein Staat, der sowas macht, ist natürlich eine Friedensmacht und kein Kriegsstaat wie das alte Preußen. Viertes Zitat. Der Krieg von 1914 bis 18 ist als feldpolitischen Lernens wieder interessant geworden. Er ist ein Kompendium für das, was alles falsch gemacht werden kann. So, das wäre dann der erste Teil. Ich will mal gleich die Struktur oder die Gliederung geht auch ein wenig hervor aus den Zwischenüberschriften. Jetzt kommen die Lehren aus der Geschichte. Die Demontage der Kriegsschuld des Deutschen Reichs. Dann, wenn man will, kann man noch auf die beiden Historiker speziell eingehen. Wenn man wahrscheinlich nicht die Zeit dazu reichen. Aber dann vor allem ist wichtig, der letzte Punkt, der Zweite Weltkrieg als Folgekatastrophe der Urkatastrophe. Urkatastrophe steht für den Ersten Weltkrieg. Und die Lehren daraus für die deutsche Politik. Was für Lehren zieht in dem Fall Münkler aus der Geschichte? Europa bleibt so lange pazifiziert, wie diese deutsch-französische Achse in der Europäischen Union oder dieses deutsch-französisch-polnische, das Weimarer Dreieck, das berühmte, wie dieses Dreieck funktionieren und die Regierungen dieser Staaten permanent auf die Konflikte an der Peripherie der inner- wie der außereuropäischen achten und verhindern müssen, dass diese noch einmal ins europäische Zentrum vordringen. Schließlich haben, jetzt kommt das, kurze Abkürzung von mir, siehe Sarajevo, die Probleme der Peripherie zur Zerstörung der Mitte geführt. Wenn man die Geschichte als Historiker zur Lehre machen will, dann geht er damit in folgender Methode vor, die in diesem Zitat vorgeführt wird. Wie macht man denn eigentlich die Geschichte interessant? Man macht sie so interessant, indem man die Vergangenheit im Lichte gegenwärtiger Maßstäbe interpretiert. Das heißt also in dem Zitat, was haben wir jetzt im Augenblick? Wir haben ein pazifiziertes Europa, ein befriedetes Europa. Und es bleibt so lange, wie man die Achse und das Dreieck zusammenhält. Das ist die Anspielung des Historikers an ähnliche Konstellationen vor dem Ersten Weltkrieg. Da rede ich ja nicht von der Europäischen Union und nicht von der NATO, als dem Gesamtbündnis, sondern als spezielle Bündnisse, die die Europäische Union in dem Fall gewissermaßen strukturieren. Aber ich rede davon, wenn die zusammenbrechen würden, dann würde sich was wiederholen. Und das ist die Anspielung an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da gab es nämlich einen Dreibund, Deutschland, Italien und Österreich. Da gab es eine Entente, Frankreich und Großbritannien. Da gab es dann Erweiterung des Bündnissystems nach Osten, auf Polen, von Seiten der Entente. Von Deutschland, Österreich in Richtung Balkan und Kleinasien, nämlich Türkei. Und in diesem Zitat steckt einerseits eine Tautologie, nämlich wenn diese Achsen stabil bleiben, dann bleibt alles stabil. Und andererseits hat die Tautologie aber einen warnenden Unterton. Und wenn die, er muss ja gar nicht reden darum, warum sie eigentlich zusammenhalten, warum sie eigentlich Achse bilden, was da die Interessen der Nationen sind. Aber wenn sie zerbrechen, dann könnte leicht wieder sowas passieren wie vom Ersten Weltkrieg, dass Bündnissysteme zerbrechen, sich völlig neu konstituieren und alles in Unordnung gerät. Also von Standpunkt der Gegenwart, wo alles schön stabil ist, das wird betrachtet die Vergangenheit. Dann wird an der Vergangenheit gezeigt, da gab es auch schon mal was Stabiles. Das Stabile ist aber zerbrochen. Also wird die Lehre daraus gezogen, bleibt ja bei der Stabilität von heute. Sonst könnte wieder sowas passieren wie damals. Nämlich ein Krieg, in den alle stolpern und alles zerfällt. Das ist dieses Hin und Her bei der Geschichtswissenschaft. Und weil sie es hin und her arbeitet, das ist auch der Grund dafür, warum sie das längst Vergangene immer wieder neu darstellt. Vielleicht eine kleine Fußnote dazu, weil ja dort von Deutschland und Polen die Rede ist. Ihr wisst ja, dass Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg noch ein erhebliches Stück weiter nach Osten gegangen ist, Schlesien, Pommern, Ostpreußen, und ist nach dem Zweiten Weltkrieg abgetrennt worden, polnisch geworden, zum Teil auch russisch. Deutschland, West und Polen haben bis zum Jahr 1990 darauf beharrt, dass Schlesien eigentlich immer schon deutsch war, also der Deutsche zurück muss. Und die Polen haben bewiesen, ganz im Gegenteil, war immer schon polnisch und muss bei Polen jetzt bleiben. Wiedergewonnen in Ostgebiete, haben die gesagt, Westgebiete haben die dazu gesagt. Und wir, in Deutschland hat es geheißen, unsere Ostgebiete müssen wieder zurück. Und da gab es viele Historiker, die bewiesen haben, warum diese Ostgebiete Deutschlands, die jetzt keine Ostgebiete mehr waren, sondern wie gesagt abgetrennt, sowas passiert in Kriegen, dass man Territorien verliert, aus ihrer geschichtlichen Tiefe heraus, aus ihrem historischen Charakter heraus, weil sie schon ewig oder viele Jahrhunderte bei Deutschland, jedenfalls bei deutschen Staaten waren, Deutschland gab es damals ja noch gar nicht in dem Sinn, deswegen verdient Deutschland diese Provinzen wieder zu kriegen. In Polen Historiker genau umgekehrt. Und so lange haben sie das gemacht, vom Zweiten Weltkrieg bis 1990, also ungefähr genau 45 Jahre. Und dann hat sich Deutschland dazu entschlossen, West der DDR die Einladung zu machen, beizutreten. Da ist sie auch beigetreten. Und da haben die Nationen drumherum gesagt, auch Polen, das ist aber riskant, wenn Deutschland sich vereinigt und zugleich noch scharf ist auf die Ostgebiete. Und Frankreich hat es ähnlich gesehen. Wir können dem nur zustimmen, wenn Deutschland seine Grenzfrage im Osten bereinigt. So, das war die Sache. Jetzt kommen wir wieder auf die Historik zurück. Da haben sie nicht bloß einen Vertrag geschlossen, dass sie es anerkennen, die Oder-Neiße-Linie. Und jetzt kommt der Clou für die Geschichtswissenschaft. Dann haben sie auch Kommission von Historikern gebildet, und zwar nicht mehr getrennt Polnisch und Deutsch wie vorher, um zu beweisen, dass das Deutsch oder Polnisch jeweils der Rechtsstandpunkt in der Geschichte besser begründet ist. Jetzt haben sie eine Kommission gegründet, da sollten sie die Geschichtsbücher so bereinigen, dass die künftige deutsche Jugend und polnische Jugend weiß, dass sie nicht mehr Feinde sind, sondern Freunde. Und dazu gehört auch, dass die alte Frage, war jetzt Schlesien immer polnisch oder war das immer deutsch, belanglos ist. Es gehört beiden. Da hat sich nichts geändert an der Geschichte. Aber die Lage hat sich geändert, die Gegenwart. Und aus der Gegenwart gab es neue Fragen an die Geschichte. Und siehe da, die Antworten, die man dann an die Geschichte gestellt hat oder aus der Geschichte heraus entwickelt hat, haben wunderbar gepasst zur neuen Gegenwart. Das ist aber in Wahrheit eine Hin- und Her-Operation. Geschichtswissenschaft geht so. Aus der Gegenwart Fragestellungen an die Vergangenheit zu machen und die Vergangenheit dann zu interpretieren von den Fragestellungen aus und sich von der Vergangenheit beantworten zu lassen, dass die Gegenwart entweder gerade richtig ist oder gerade falsch. Beides ist möglich. Serbien zum Beispiel hat mitten im Mittelalter seine Staatlichkeit verloren und da haben serbische Historiker bis zum über die ganze sozialistische Zeit hinaus daran gearbeitet, immer zu sagen, das ist nicht das Ende der Geschichte. Auch da kann man aus der Geschichte reden. Man kann sagen, das Zerfallensein einer Nation gebührt ihr nicht, sie war früher mal groß und von dem Standpunkt aus wird sie beurteilt, also hat sie wieder groß zu werden. Und wenn sich dann eines Tages bewahrheitet, kann man sagen, die Geschichte hat gesprochen. Das ist aber nicht, was die Historiker machen, was sich dabei bewahrheitet. Das macht die Politik. Aber die Geschichtswissenschaft hat genau durch die Methode dieses Hin und Hers von der Gegenwart die Vergangenheit und von der Vergangenheit die Gegenwart zu rechtfertigen, das motorische Instrumentarium, was die jeweiligen Taten der Politik nicht bloß als pure Machtausübung, als pures Gemetzel erscheinen lässt, als das, was es ist, nämlich, sondern auch noch als historisch sinnvoll, also in Ordnung. Sechstens. Alles fing mit einem Kommando von Selbstmordattentätern an, damals. Hinter der Gräueltat von Sarajevo stand eine erklärte Terrororganisation, die einen Opfer-, Todes- und Rachekult pflegte. Überdies war diese Terrororganisation extraterritorial. Sie war in Zellen über politische Grenzen hinweg verstreut. Man könnte den Satz als Urteil über Al-Qaida nehmen, wenn man ihn entsprechend verändert. Solche Sätze stehen nicht zufälligerweise in einem historischen Werk von immerhin von 20.000 Seiten im Zentrum der Argumentation. So will der Historiker an der Geschichte beweisen, passt auf, was aus Zellen alles passieren kann. Passt auf, was aus extraterritorialen, gewissermaßen Nichtregierungsorganisationen als Gewalttäter, was aus denen entstehen kann, ein ganzer Weltenbrand. Ist zwar etwas merkwürdig, dass da ein Brand entsteht, was die zustande bringen, ist bestenfalls Türme brennen zu lassen. Aber schauen wir mal zu, wie jetzt die Historiker aus der Tat der sogenannten Terroristen von Serbien aus, Princip, Gavrilo Princip, den Mörder des damaligen österreichischen Thronfolgers, wie diese Tat zum Initialschuss werden konnte des Ersten Weltkriegs. Der Punkt, der zu Zitat 7 führt, ist folgender: dass die beiden Historiker, vor allem Münkler, Deutschland vorwerfen, dass es mit aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg falsche Konsequenzen gezogen hat. Nämlich die Konsequenz, wir waren schuld an zwei Kriegen, also Finger weg. Und er sagt, das, was an Verantwortung nötig ist, ziemlich deutlich, das heißt Anwendung von Gewalt jenseits der Grenzen. Das heißt, um es mal anders auszudrücken, wenn ihr euch noch erinnert, es war immer wieder die Rede davon, nach dem Zweiten Weltkrieg hätten deutsche Politiker gelobt, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Wenn vor irgendwo Soldaten ausrücken, dann ist es Krieg. Was die damit gemeint haben, war, soll nie mehr ein Krieg ausgehen, den man verliert. Münkler sagt in dem Zitat Nummer 7, was anderes. Es lässt sich heute kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die Vorstellung hat, wir sind an allem schuld gewesen. Wir, da meint er jetzt sich und alle die Deutschen, die so denken, hoffe hier niemand, wir neigen außenpolitisch zu dem Gedanken, weil wir historisch schuldig sind, müssen ja, dürfen wir außenpolitisch nirgendwo mitmachen. Also kaufen wir uns lieber frei, wenn es darum geht, Europa an den Krisenländern zu stabilisieren. Das ist aus einem Zitat. So schreibt der Historiker natürlich eher nicht im Buch. Daher auch dieses Wir. Ihr wisst ja, dass Wissenschaftler, wenn sie mal im Fernsehen oder in der Zeitung als Experten zu Rate gezogen werden, haben sie dauernd das Wir im Kopf, auf der Zunge. Und schließen immer gleich alle Leser und alle Hörer und Zuschauer, im Fernsehzuschauer mit ein. Sie benutzen das Wir, um sich als Interpreten, die Mächtigen, die den Staat wirklich managen und in der Ökonomie, die an den Schalthebel hocken, und diejenigen, die benutzt werden dabei, zu einem Kollektiv zusammenzuschließen. Deswegen habe ich gesagt, da wird ja wohl hoffentlich hier in diesem Saal niemand genauso denken. Und wenn doch, soll er sich aber dann mal ganz schnell darauf besinnen, als was er eigentlich vorgesehen ist, wenn es da heißt wir. Im Frieden, vom Krieg wollte ich ja gar nicht anfangen, aber wenn es darauf ankommt, auch im Krieg. Die Aussage des Zitats heißt, Deutschland hat aus den zwei verlorenen Weltkriegen den Schluss gezogen, Krieg ist nicht Mittel deutscher Politik, angeblich, behauptet er da. Ich weiß nicht, vielleicht liest er die Zeitung genauso selektiv, wie er die Vergangenheit betrachtet, aber sei es drum, er behauptet, Deutschland hält sich überall raus und kauft sich aus Kriegen raus, indem es irgendwo Leute einkauft. Ich weiß nicht genau, was die in Afghanistan getrieben haben, die Soldaten. Ob sie da Geld hingebracht hätten, da hätten wir keine Soldaten gebraucht, da hätten andere Bankiers vielleicht Besseres getan. Jedenfalls, das, was an Gewalt ausgeübt wird von Deutschland oder mit ausgeübt wird von Deutschland in seinem Bündnissystem NATO, wird von Münkler und diesem Historiker offenbar unter die Abteilung Nichtgewalt, gehört eigentlich zum ganz normalen zivilen Geschäft dazu, abgebucht. Denn was hier ganz offensichtlich anmahnt, ist, dass Deutschland energischer auftreten müsste, verantwortungsvoller. Tut's aber nicht. Und es kann schädlich sein. Jetzt machen wir mal schnell wieder zurück zum Ersten Weltkrieg. Da habe ich vorhin gesagt, Deutschland hat aus der Tatsache, dass es sich per Krieg zu einer Großmacht entwickelt hat, dann den großen Staat, den es zusammengeschustert hat, zusammengeschmiedet hat in 2, 3 Kriegen, als Basis zur Entwicklung einer großen Wirtschaftsmacht benutzt oder benutzen lassen durch die Privatwirtschaft und hat dann 1914, als Terroristen zugeschlagen haben in Sarajevo, Verantwortung übernommen. Aber so liest er ja gar nicht, so steht es ja gar nicht da. Da kommt jetzt in den nächsten Zitaten vor, ist darüber dusselig in einen Krieg gerutscht. Aber genau sowas Ähnliches will er Deutschland nahelegen, dass Deutschland, wenn an der Peripherie irgendwas durcheinander kommt, dort zuzuschlagen bereit sein muss und gelegentlich auch zuschlagen muss. Aber dann muss man wohl fortsetzen, bitte nicht so, dass dann ein Krieg rauskommt, wo alles aus dem Ruder läuft. Und damit ist zum Ersten Weltkrieg auch angedeutet, ein offensichtliches Fehlurteil, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, die in den Krieg hineinrutschen und 4 Jahre lang mit allen Mitteln ihn zu führen, da muss ein Zweck unterwegs sein, da muss ein ziemlich starker Zweck unterwegs sein, ein ziemlich starker Wille. Es ist nicht so, was einem einfach unterläuft. Da, wo der Historiker meint, dass zuzuschlagen Sache ist, nennt das Verantwortung. Da, wo er meint, dass bloß Schaden angerichtet worden ist, da meint er, da war Leichtsinn unterwegs, Größenwahnsinn oder sonst sowas Ähnliches. Ich will aber am 7. Zitat Folgendes weitermachen. Es ist die Rede davon, Deutschland soll nicht mehr auf seine Schuld starren, sondern soll vielmehr seine Schuld ablegen. Dazu hat die Geschichtswissenschaft was beizutragen. Nämlich die These, dass Deutschland schuld am Ersten Weltkrieg war, mal gehörig abzuklopfen auf ihren historischen Wahrheitsgehalt. Das wäre dann der nächste Punkt, der Montage der Kriegsschuldthese des Deutschen Reichs. Da habe ich eingerückt, kurz erwähnt, da gab es noch einen Historiker, Fritz Fischer, in den 60er Jahren, der unter dem Titel Der Griff nach der Weltmacht und Krieg der Illusionen zum Schluss gekommen ist, dass Deutschland den entscheidenden Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges, des Ersten Weltkrieges hatte. Von der sagt Münkler, mit der kann man in keinem Seminar mehr einen Schein machen. Da blamiert man sich schwer, wenn man diese vor 50 Jahren vertretene These heute noch allen Ansatz vertritt. Wie gesagt, immer daran denken, dieselbe Vergangenheit, dieselben Vorgänge, falsch erklärt, ist offenbar kein Fehler in dem Sinn, da fallen falsche Urteile, sondern das ist offensichtlich ein Fehler, der andersartig gestrickt ist. Nämlich da wird falsch interpretiert, falsch hingeschaut und eine falsche Perspektive hingeschaut. Die Wissenschaft bekennt sich bei der Erklärung und beim Rückblick dazu, dass es nicht die Erklärung dessen ist, was damals war, sondern die Anwendung eines Urteils von heute dahin ist. 1960 war es offensichtlich gut passend zur deutschen Politik. Naja, wie man sich erinnert, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg öffentlich Buße getan, hat damit sein Ansehen in der Welt wiederhergestellt, hat seine Ökonomie, seinen Standort kräftig entwickelt, hat darüber ökonomischen Einfluss entfaltet und hat zugleich sich immer aufgeführt als: Wir sind die Nation, die aus dem Furchtbaren, was wir angerichtet haben, gelernt haben. Erstens, man muss zu seiner Schuld stehen. Und zweitens, wenn man zu seiner Schuld gestanden ist, da haben wir doch ein bisschen das Recht auch dazu, andere dazu zu ermahnen, dass sie auch zu ihrer Schuld stehen. Das sieht der Münkler heutzutage anders, jedenfalls für heute. Gegen die Kriegsthese, Kriegsschuldthese von Fritz Fischer, der da rumgeforscht hat in allen möglichen Expertisen, dem Außenministerium und den Stäben, und hat dann rausgekriegt, da wollte Deutschland Europa neu ordnen. Sagt er dagegen, nein, das ist der Clark, Nummer 8, kein einziges Anliegen, für das die Politiker von 1914 eintritten, war die darauffolgende Katastrophe wert. Noch ein gleich neues Zitat dazu. Wir hätten bei vollständiger Information rationale Entscheidungen ausgesehen und welche Entscheidungen haben die unzureichend informierten und voreingenommenen Akteure tatsächlich getroffen? Was ist, wenn sich ein Historiker jetzt auf die Frage wirft, was ist der Grund des Ersten Weltkriegs? Was wollten die damals eigentlich anstellen, bewirken mit ihrer Politik, mit ihrer Militärpolitik oder mit ihrem Krieg? Kommt jetzt an den Stellen eine einzige Reihung von Zitaten oder von Urteilen, die heißen, die waren schlecht informiert, wie hier, die waren leichtsinnig, die haben Fehlurteile gemacht, Führungsfehler und sind auf die Weise in den Ersten Weltkrieg geschlittert. Das war genau das, was der Fischer nicht mehr sagen wollte. Das war nämlich bis dahin die Theorie. Die sind eigentlich gegen ihren Willen in den Krieg geschlittert. Der meinte, Deutschland steht es gut an, zuzugeben, dass es sehr mit starkem Willen und mit großer Energie den Krieg gewollt hat. Jetzt will ich dieses Hin und Her nicht weiter zitieren, mal stehen lassen. Das wimmelt so richtig von lauter so Urteilen und Ausdrücken wie in den beiden kurzen Zitaten. Es stellt sich natürlich auch für einen Historiker, Clark oder Münkler, die Frage, warum eigentlich die Politiker, denen ja sonst für heute auch nicht dauernd vorwirft, sie würden nichts weiter machen als lauter Fehlurteile und rumtapsen, Schlafwandel und so weiter. Wie kommt es eigentlich, dass diese Politiker solche Simpel waren, solche leichtsinnigen Menschen, solche Uninformierten? Gibt da nicht einen tieferen Grund dafür? Und das wäre auf Seite 2 das Zitat Nummer 11. Eine zentrale These lautet, dass man die Ereignisse von Juli 1914 nur dann verstehen kann, wenn man die Wege, welche die Hauptentscheidungsträger beschritten, beleuchtet und ihre Sicht der Ereignisse schildert. Also erstmal ist ein Bekenntnis dazu, man muss die Entscheidungsträger beleuchten, mal denen nachgehen, was sie eigentlich rumentschieden haben. Das klingt zuerst mal wie, jetzt geht es dir mal wegen ans Leder. Jetzt haben wir richtig geprüft, was hatten sie eigentlich vor? Was haben sie wie entschieden? Welche Gründe hatten sie? Das wäre, wenn ich jemanden als Entscheidungsträger ins Visier nehme, dann will ich doch wissen, was hat ihn denn bewogen dazu, zu der Entscheidung? Welche Gründe hat er denn? Sonst ist doch die Rede von Entscheidung unsinnig. Nur wenn ein Mensch Gründe hat, entscheidet er. Wenn er keine Gründe hat, ja, dann hat er auch gar nichts, dann hat er gar keinen Grund, seinen Willen zu ändern, was anders zu machen. Dann macht halt das was weiter, was bisher war. Der Widerspruch, den die Geschichtswissenschaft hier macht, ist folgender. Einerseits waren es Entscheidungen. Und dann ist eine Kaskade und eine Tausende von Entscheidungsdingern müssen abgearbeitet werden, damit überhaupt vielleicht rauskommen könnte, was der Grund war. Das wird auch gemacht einerseits. Da werden dann Quellen geprüft, welche Gründe und welche Motive dahinter gesteckt haben. Und das ändert dann alles nach den drei Punkten in folgendem Satz. Wir müssen vor Augen führen, wie jene Ereignisse empfunden und in Narrative eingewoben wurden, welche die Wahrnehmungen prägten und Verhalten motivierten. Während die Suche nach den Entscheidungen und den Gründen für Entscheidungen noch so klingt wie, jetzt wollen wir mal wissen, was hatten die eigentlich bewogen, was hatten sie für Zwecke, und da kann man vielleicht über die Zwecke reden und kann sagen, ganz schön wüst. Mit der Fortsetzung, mit den Narrativen, die Wahrnehmungen prägten, wird genau die gegenteilige Perspektive eingenommen. Die haben gar nichts dafür gekonnt, die Entscheider. Die waren schlicht gefangen genommen von Narrativen, das kommt vom Lateinischen, heißt Erzählungen. Von großen Erzählungen, von großen Sinnzusammenhängen, so wie sich Kinder mit Kindern erzählen bei Märchen, da sind sie von Märchen gefangen und gehen da vielleicht, wenn sie das Märchen gehört haben, auch tatsächlich zum Spiegel und schauen sich als Mädchen an, schaue ich aus wie eine Prinzessin oder als Bub, könnte ich so ein Ritter sein, dann ist das wirklich gefangen genommen von der Story, von dem Märchen, was die Eltern oder die Tante ihm gerade erzählt hat, ist gefangen davon. Aber bleibt auch nicht lang gefangen und merkt dann, na, ich bin natürlich keine Prinzessin, ich bin kein Ritter, ich bin halt ja sowieso, ich bin die sowieso. Der Geschichtswissenschaftler behauptet glatt, dass alles das, was er mit seinem Quellenstudium und Motivationsforschung alles rausbringt, eigentlich ziemlich für die Katz ist. Es sind Subjekte, die da entscheiden, die geprägt sind von ihrer Zeit. Früher hat man vielleicht gesagt Zeitgeist. Die können gar nichts dafür. So, bis hierher wäre es jetzt einmal, wenn es einmal die großen Fehler der Geschichtswissenschaft an den Beispielen hier dargelegt. Jetzt will ich mal ganz kurz die Pause machen und für Nachfragen, bevor wir uns dann auf den, wenn wir noch Clark Münkler dazu nehmen, aber jedenfalls den letzten Teil, der Zweite Weltkrieg als Folgekatastrophe. Zu den bisherigen Fragen, zu den bisherigen Gesagten, gibt es dazu Fragen?
Werden in den Werken der genannten Geschichtswissenschaftler auch konkrete Personen genannt, die ein Interesse haben an diesen Kriegen, gehabt haben an diesen Kriegen, die finanzielle Interessen daran gehabt haben, die Kriegstreiber gewesen sind? Denn so etwas fällt ja nicht einfach so aus dem Busch oder zufällig machen wir jetzt mal einen Krieg. Es müssen ja handfeste finanzielle, machtpolitische Interessen, gebunden an spezielle Personen, die auch einen Namen haben und die eingewoben sind in die Politik damals wie heute gewesen sein, die den Krieg praktisch gewollt haben. Genauso wie es heute sehr wahrscheinlich Personenkreise gibt, die ganz bestimmte politische Entwicklungen betreiben. und daran interessiert sind, dass sich gewisse Narrative verbreiten. Meine konkrete Frage, werden solche Personen auch genannt bei Münkler und Clark?
Ja, ich habe das sogar hier zitiert, zum Beispiel unter Münkler, Zitat 15, Wilhelm verlor den Sinn für die Realität des Geschehens und zog sich immer tiefer in die Fantasie und Wunschwelt zurück. Natürlich sind Personen genannt worden auf den vielen tausend Seiten, natürlich. Aber die Frage ist doch, was über sie ausgesagt wird. Und es wird zum Beispiel in dem Zitat wird ausgesagt, der Mann, der war eigentlich eine Fehlbesetzung. Der war Fantast. Das ist Zitat Nummer 15. Und von den, in 11 habe ich jetzt keine bestimmten Namen genannt, da wird gesagt, die ganze politische Klasse damals war gefangen genommen von einem großen Narrativ, von einem großen Zeitgeist und konnte nicht anders als das entscheiden, was sie entschieden hat, nämlich letztlich den Krieg. Ja, bloß was würde daraus folgen, wenn man solche Namen nennt, dann kommt es ja auch nicht auf die Namen an, sondern zum Beispiel auf das Urteil, die haben Schiffe gebaut, um Geld damit zu verdienen. Nein, dann käme zum Beispiel die Behauptung, die haben Schiffe gebaut, um Geld zu verdienen. Dann stellt sich die Frage, da muss es doch dann jemand gegeben haben, der als Käufer, als Auftraggeber Schiffe hat bauen lassen. Ja, Kriegsschiffe. Also wollte er wohl einen Krieg damit machen. Da sagen die dazu, in quasi geistiger Umnachtung. Die haben Schiffe gebaut und wollten eigentlich gar keinen Krieg damit machen. Sondern der ist irgendwie so untergerutscht. Die bestellen Kriegsschiffe und wollen eigentlich keinen Seekrieg machen. Die bestellen sich Haubitzen und wollen sie eigentlich gar nicht abschießen lassen. Die bestellen sich heutzutage Panzer und wollen sie gar nicht rollen lassen. Also das nützt gar nichts, wenn man das die Namen nennt, wenn man das dann verbindet mit einem falschen Urteil über sie oder mit einem merkwürdigen Urteil über sie.
Haben, das ist das Zitat Nummer 3, Deutschland war im Frieden immer stärker und mächtiger geworden, was diese Geschichtsschreiber für eine Vorstellung haben von Frieden. Das heißt, also wenn ich gerade an Menschenvernichtung und an materiellem Aufwand für dieselbige ein Riesenaufwand betrieben wird, dann ist das für die quasi Frieden. Also seit 1945 findet auf diesem Globus meines Erachtens an allen Ecken und Kanten Krieg statt. Und dieser sogenannte Frieden, der wird durch, für meine Begriffe, Kriege etabliert. Dieser sogenannte Frieden, der hier gerade aktuell existiert, ich verstehe nicht, was die da, wie die das sehen mit Frieden.
Bin mir nicht ganz im Klaren, was du jetzt nicht verstehst. Die reden davon, dass Deutschland sich aus Kriegen zurückhält oder nicht die Kriege führt, die eigentlich die Verantwortung übernimmt, die eigentlich fällig wäre, aus falscher Schuldübernahme. So reden die von Kriegen. Deine Frage geht jetzt aber woanders hin. Nämlich, du willst darauf verweisen, es werden doch Dauernkriege geführt. Das ist jetzt aber gerade das Thema heute nicht. Wir wollen nicht darüber reden. Wir reden ja eigentlich Historiker über Kriege oder über Frieden. Und da wäre die Antwort drauf, die Kriege, die du kurz erwähnt hast, diese vielen Kriege, die seit 45, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, immer dauernd geführt werden, zählen irgendwie von dem Standpunkt aus gar nicht als Kriege. Das sind Sachen, die sind, laufen irgendwo drunter her. Das merkt man daran, man muss jetzt gar nicht über, das Thema ist ja nicht USA als Weltmacht, aber Deutschland führt doch dauernd Kriege, stellt doch dauernd Soldaten. Und dazu sagt Münkler, Deutschland geniert sich, die Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich zu übernehmen hätte. Die Optik heißt einfach, der Standpunkt heißt, der Krieg, über den er reden will, ist der Erste Weltkrieg und alles andere ist von dem Maßstab her ein Nichtkrieg. Intervention oder Halbherzigkeit oder wenn ihn andere dann führen in Deutschland, wie zum Beispiel Libyen, andere ihn führen, Deutschland sich raushält, ein Drückeberger Krieg vielleicht sogar. Wie gesagt, das ist aber wie gesagt, das ist das Thema. Da merkst du wieder, die machen eine Analyse des Ersten Weltkriegs und finden alles, was drunter ist, für nicht der Befassung wert. Noch Fragen dazu, zum bisherigen? Ich würde es ja mal vorschlagen, ja?
Ich würde noch mal interessieren, Zitat Bild, wir müssen uns vor Augen führen, wie jene Ereignisse empfunden und die Narrative eingewoben wurden, welche die Wahrnehmungen prägten und die Verhalten motivierten. Das erscheint mir so, wie du gesagt hast, der Zeitgeist oder dass ein Zeitgeist entwickelt wird und ausbreitet und die Menschen eben die Geschichte und die Wirklichkeit durch den Geist der Zeit sehen. Und da würde mich interessieren, wie solche Narrative überhaupt sich verbreiten. Wer die stimmt? Wer an diesem Webstuhl sitzt und den Faden spinnt und sagt, ja, jetzt wird das noch hier nicht mehr so gut kommen, wird das gebraucht.
Ja, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Man sollte vielleicht mal sich klar machen. Ich habe so Folgendes versucht. Erst fragen Sie nach den Motiven der Leute, nach ihren Gründen, nach ihren Vorhaben. Kommen dann zum Urteil, für keines dieser Vorhaben war den ganzen Ersten Weltkrieg wert. Das können wir dann noch dazu sagen. War den Ersten Weltkrieg wert. Keines der Vorhaben war das nicht wert, was der Erste Weltkrieg dann geworden ist. Man wird wohl davon ausgehen können, dass diejenigen, die geglaubt haben, sie marschieren mal schnell in Belgien ein, um Frankreich von Norden her zu überfallen, dass die nicht geplant haben, einen Krieg zu machen, wo ganz Europa verwüstet wird. Sie haben es zwar dann gemacht, wie der Krieg, wenn der Krieg so weitergeht, um ihn zu gewinnen. Aber zu sagen, die Idee geht folgendermaßen. Der Historiker nimmt als Wissender vom Rückblick her den Standpunkt ein, wir wissen doch, was daraus geworden ist aus dem Ersten Weltkrieg, aus den ersten paar Wochen. Gemessen an diesen Verwüstungen waren doch alle einzelnen Zwecke, die man sich damals in den Schriften nachlesen kann, waren doch das nie wert. Er wirft ihnen also vor, dass sie das wissen, was er jetzt, der Historiker, jetzt hat, von hinten her, damals noch nicht hatten. Stellt sich jetzt geistig auf den Standpunkt des damaligen Entscheiders und sagt, dann muss der Entscheider damals befangen gewesen sein, gefangen. Und als, wo er anfängt mit, was ist denn der Grund von ihm, habe ich vorhin gesagt. Wenn man entscheidet, hat man bestimmte Gründe. Geht er den Gründen gar nicht weiter nach als Gründen? Vielleicht, man kann auch sagen, manchmal sind es unterscheiden zwischen Vorwänden und wirklichen Gründen, zwischen Scheingründen und so weiter und so fort. Irgendwas wird man dann schon unterscheiden können. Stattdessen bringt er einen zweiten Ansatz, einen dazu widersprechenden Ansatz in Anschlag, nämlich, die haben ja gar nicht entschieden oder ihre Entscheidungen waren geprägt von etwas, wofür sie gar nicht konnten, nämlich einem Zeitgeist. Und jetzt würde ich weder vorschlagen, folgendermaßen mit dem Urteil des Münkler oder des Clark umzugehen, zu sagen, dann erzähl mir doch mal sämtliche Entscheidungen, die du entdeckt hast in den Quellen. Zähl sie mal auf. Da steht man nämlich dann wochenlang rum, bis er wieder das alles erzählt. Andererseits würde ich auch nicht vorschlagen, ihm zu sagen, kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert mit dem Zeitgeist, wie der da ins Gehirn reinwandert und dann machen die Leute so quasi als Marionetten des Zeitgeistes oder des Narrativs, was? Ich würde ihm sagen, mein lieber Mann, was du da lieferst, ist der glatte Widerspruch. Erst redest von Entscheidungen, da wäre mal fällig, die Entscheidung zu sortieren, zu beurteilen, und dann drückst dich vor der Aufgabe oder ersäuft sie in lauter Tausenden von Einzelsachen und machst die völlig gegenteilige Sache, nämlich ein theoretisches Konstrukt ausdenken, was den Willen und die Entscheidungsfähigkeit der Leute glatt negiert.
Ja. Wenn die Historiker den Schämenationalismus, also sprich die Schuldfrage, so in den Vordergrund rücken, dann kann man auch sagen, Deutschland selber hat doch nach 1945 mit diesem Schämenationalismus bis zum heutigen Tage enorme Erfolge zu verzeichnen. Und fährt doch dabei ziemlich gut. Was haben die da zu kritisieren an Erfolg?
Die hehren Titel, die jetzt anliegen, das ist sowas wie Freiheit und der ganze Plumpert, Gleichheit, Menschenwürde und für was sie da alles jetzt bereit sind, also ja. Fälle zu ziehen, kriegerisch. Also, das geht
doch. Ja, also was der Münkler, von dem ja das Zitat ist, das Zitat ja da mit dem, was der Münkler einzuwenden hat dagegen, ich sage, das muss man jetzt wieder aufpassen, dass man nicht das für die Sache nimmt. Was der Münkler einzuwenden hat, ist, wenn sie sich dauernd befangen, jetzt sind, das ist eigentlich die Fortsetzung der Befangenheitstheorie mit dem Zeitgeist. Damals hat der Zeitgeist Krieg machen. Narrativ, heldisch sein und so weiter. Das deutsche Spezialnarrativ seit dem Zweiten Weltkrieg ist ein bisschen schuld an allem. Wenn Sie darin festbeißen, dann übersehen Sie die Aufgaben, die nötig sind, das heißt, die Gewalttaten, die Zuschlagnotwendigkeiten übersehen Sie, die nötig sind, damit Deutschland vorwärts kommt. Du sagst, du, dein Einwand kommt von woanders her, du sagst, wir, also der Gegenstand hat auch mal erklärt, diese Schämtheorie war doch ein wunderbarer Einstieg ins Geschäft der internationalen Politik durch Deutschland, den Kriegsverlierer. Dezimiert, zerhauen, möglicherweise sogar kurz davor, dass man ihn zur Wüste macht, endgültig zur Wüste macht, nimmt er auf der diplomatischen Ebene die Scham und das Schuldbekenntnis als Eintrittsbillett ins internationale politische Leben. Verweist alle Mächte darauf, wir wollen niemanden mehr gewaltsam ins Handwerk pfuschen, weil wir haben von den zwei Kriegen gelernt, sowas gehört sich nicht. Das glauben wir natürlich auch wieder so ganz in der Sache, in der sachlichen Seite. Aber das war eben, da, das war eben das, das, die diplomatische These oder die diplomatische Redeweise davon. Deutschland macht keinen eigenständigen Imperialismus. Das war das Angebot. Jetzt war es ja auch nicht ganz die Wahrheit. Jetzt muss man mal wieder andersrum sagen. Diese Schamtheorie hat ja gar nicht dazu geführt, jetzt stellen wir uns in den Eck und bleiben drin stehen und gehen dann nicht mehr raus. Sondern 1956 haben sie die Bundeswehr gegründet, in die NATO eingetreten, haben 500.000 Soldaten dauernd unter Wachen gehabt, haben 40 Jahre lang mit allgemeiner Wehrpflicht sämtliche westdeutschen Männer, jedenfalls alle wehrtauglichen Männer, ausgebildet zu Soldaten. Wäre in der Lage gewesen, jederzeit, wenn der Krieg dann angebrochen wäre, mehrere Millionen Männer zur Waffe zu rufen, für die Depots alle vorhanden waren. Da muss man sagen, das dürfen wir jetzt nicht für bare Münze nehmen, die Schamtheorie war nicht die Politik der BRD. Das war der Überbau dazu. Und hat bloß darin seine Wahrheit gehabt, als die Mächte, denen gegenüber Deutschland dann sich zur Scham bekannt hat, den Mächten andererseits sich zur Verfügung gestellt hat, für die Zwecke, die die angezettelt haben nach Osten. Die von einem ganz anderen Punkt her Deutschland angeleuchtet haben. Jetzt sind wir wieder aber völlig endgültig weg von der Clark- und Münkler-Mannschaft. Wo Deutschland ja auch einen Grund hatte, gegen die Sowjetunion zu sein. Und gegen Kommunismus. Gegen Kommunismus, weil es kapitalistisch war. Gegen Russland, Sowjetunion, weil es das Land zerteilt hat, klein gemacht hat, ohnmächtig gemacht hat. So, das ist der Stoff, der wirklich verlaufen ist. Münkler und Clark als Historiker reden darüber, indem sie sowas einordnen in ihre Perspektive, in die sie die Geschichte gerückt haben wollen. Und diejenigen, die sie jetzt seit der Wiedervereinigung und jetzt anlässlich des Jubiläums des Ersten Weltkriegs gern vertreten wollen und der Politik anraten wollen, ist die, bekennt euch mal dazu, dass ihr eine Großmacht seid. Gebraucht die Großmacht aber nicht gegen eure Mitgroßmächte, sondern im Verbund mit ihnen. Das war das mit diesem Dreieck und stabile Achse. Also, falsche Erklärung der Geschichte oder immer wieder neu interpretierte Geschichte, wo dann keine davon richtig ist, sondern alle sind sie Interpretationen vom jeweiligen Standpunkt aus, von dem aus sie die Geschichte betrachten. Dann, wenn Sie politisch aktiv sind oder wenn Sie als Berater tätig waren, legen Sie den Politikern was nahe, was zu deren Politik einerseits passt, aber zugleich auch eine Kritik an ihr hat. Die ist entweder zu unentschlossen für was oder sie ist zu entschlossen zu was und übersieht die Folgen. Beides lässt sich aus dem Ersten Weltkrieg machen. Also Deutschland ist zu unentschlossen wegen der Schuldübernahme und zugleich kann man sagen, aber kippt jetzt nicht um in das Gegenteil, macht nicht sowas wie der Wilhelm II. Mit seiner schimmernden Wehr, fordert andere Mächte heraus. Und zwar wieder, wir eigentlich nicht heraus, denn sie fordern doch Mächte heraus, zum Beispiel Russland in der Ukraine. Fordert sie nicht so heraus, dass die zuschlagen, dass dann ein Konflikt daraus entsteht, der nicht mehr beherrscht wird. Das sind alles methodische Sätze. Und im Ernst kann die Merkel oder ihr Nachfolger mit diesen Ratschlägen null anfangen. Die taugen bloß zur Besprechung beim Jubiläum oder von den Politikern hat es ja manchmal aufgenommen an Jubiläumstagen, wo die Politik dann auch so ähnlich redet wie die Historiker, weil sie von den Ghostwritern die richtigen Zitate reinsortieren lässt, die aus den Büchern. Aber in der praktischen Politik geht es doch gar nicht, dass sie das nochmal alles nachspielen, was damals war. Wir haben doch heute eben nicht die Strukturgleichheit, die 20 Jahre vom Ersten Weltkrieg und die heutige Struktur jetzt seit den letzten 25 Jahren, seitdem Bipolarität kaputt gegangen ist. Wir haben doch gar nicht die gleiche Lage. Die gleiche Lage ist doch wissenschaftlich falsch hinoperierte. Also das ist die Schwierigkeit. Auch dir wollte ich das sagen nochmal. Man dürfte es nicht ernst nehmen als Urteil über die Welt. Das sind Beurteilungen vom Standpunkt, von einem gewissen Standpunkt aus. Und ich würde erst einmal immer prüfen, bevor man sagt, kannst du mir mal erklären, wie das geht? Mal viel lieber angreifen. Mensch, du machst ja so einen Widerspruch. Einerseits behauptest du, das sind Entscheider und andererseits sagst du das hin. Abziehbilder ihrer Narrative. Ja, was denn nun? Also ich spare mir jetzt einmal schnell, diese Zitate 12 bis 16. Der letzte Punkt ist dann von Münkler, sie stolperten in die Fatalismusfalle. Und dann geht die Zwischenüberschrift los, der Zweite Weltkrieg als Folgekatastrophe der Urkatastrophe. Das ist jetzt ein wenig zusammengefasst. Was folgte, war ein Zeitalter der Extreme. Alle Gräuel des 20. Jahrhunderts in Europa sind aus dieser Urkatastrophe hervorgegangen. Ohne Erster Weltkrieg kein Hitler, ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg. Das meiste davon kann auf die Giftdosis zurückgeführt werden, die der Erste Weltkrieg, meinen Sie im Zusatz, nicht dem Deutschen Reich, sondern Europa injiziert hat. Zitat aus Clark. Wie haben Sie denn eigentlich den deutschen Imperialismus freigesprochen von seiner Schuld? Die Methode war die, das war das mit dem Narrativ. Man kann doch gar nicht ernstlich behaupten, dass die Deutschen irgendwie anders waren als die anderen. Die waren doch alle vom selben Narrativ gebannt. Überblickt haben Sie Ihre Handlungen auch nicht. Alle Beteiligten, das in den Zitaten 12 bis 16 mal kurz angedeutet dort. Das war die ganze Methode, um die Fritz-Fischer-Theorie, Deutschland war schuld am Ersten Weltkrieg, zu widerlegen. Nein, das war ein Kollektiv von Staaten, die sind in was hineingestolpert, hineingeschlittert, was sie nicht überblickt haben. Angeleitet von mangelhafter Information, geblendet von Narrativen und verstrickt in undurchschaubare, der Komplexität steht dafür, in undurchschaubare Zusammenhänge. Die sind so undurchschaubar, dass selbst die Historiker, die ja immerhin die Zeit haben, ein ganzes Leben lang das zu durchschauen, dann am Ende des Lebens, ab der Höhepunkt ihrer wissenschaftlichen Karriere davon reden, die sind so komplex, die lassen sich gar nicht auflösen. Komplex heißt nicht bloß verwickelt auf Deutsch. 1000 Seiten geschrieben und dann kommt zum Schluss raus, komplex. Undurchschaubar, unauflösbar, unentwirrbar. Es kommt sogar mitten mal rein und manches war einfach der blanke Zufall, mag ja sein. Aber dazu brauche ich doch keine 1900 Seiten schreiben. Wofür sie zu schreiben sind, ist, den ganzen geschichtlichen Stoff darzustellen als, aus dem kann man was lernen, wenn die heutigen politisch Handelnden und Verantwortlichen sich mal darauf besinnen, was haben sie heutzutage für Aufgaben der Verantwortung. Erstmal jetzt, vorher noch, Deutschland kann nichts dafür für den Ersten Weltkrieg oder kann so viel dafür für den Ersten Weltkrieg wie alle anderen auch. Der Zweite Weltkrieg, der nach allgemeinem Dafürhalten eindeutig von Hitler angefangen worden ist, ist letztlich bloß die Folge davon, vom Ersten Weltkrieg. Also der kann auch nichts dafür. Und jetzt muss ich mal kurz, bevor ich weitermache, die Überlegung zur Überlegung anstiften, was würde eigentlich ernstlich daraus folgen, wenn man sagt, der war schuld? Was ist denn das eigentlich für eine Frage? Da war jemand schuld an einem Krieg. Ich war vor dieser Veranstaltung, einfach um nochmal anzuschauen, wie man im Deutschen Historischen Museum unter den Linden, der Ersten Weltkrieg, steht ja zurzeit über Plakate, 14 bis 18, darstellt. Wenn Leute sich also in der Freizeit da hineinbegeben und sich das mal anschauen, was wird denn eigentlich beigebracht? Da ist mir jetzt was aufgefallen, was mich überrascht hat. Auf einer, das sind immer deutsch und englisch beschriftet, auf einer Tafel war gestanden, die Frage der Kriegsschuld Deutschlands wurde nach dem Ersten Weltkrieg von deutschen Historikern geleugnet. Und es steht auf Englisch drin, causes, dass Deutschland den Krieg verursacht hat. Ist denn es eigentlich dasselbe Schuld und verursacht? Was ist der Unterschied zwischen, ja, jemand hat einen Krieg verursacht und jemand hat einen Schuld dran? Das ist eigentlich gar nicht dasselbe. Nehmen wir mal erst Schuld. Schuld ist moralisch. Da sagt mir dann jemand, du hast angefangen, sondern sagt man, du hast aus moralisch vorwerfbaren Gründen angefangen. Aus moralisch schlechten. Kriegsursache. Das denkt noch so wie, na, man will es mal wissen, wie ist er losgegangen. Bloß, was hat man damit gewonnen, wenn man sagt, wenn man rauskriegt, wer hat als erster geschossen? Denn die anderen haben doch dann, wenn einer angefangen haben sollte, die anderen haben doch dann vier Jahre lang sehr viel dafür getan, den Krieg zu gewinnen. Da stellt sich doch die Frage eigentlich gar nicht so sehr, oder jedenfalls stellt sich die Frage als bestenfalls peripher. Wer hat angefangen? Wer hat die Ursache? Die andere Frage, wer ist schuld? Na, die geht wo ganz anders hin. Da wird nicht gesagt, da sind Leute umgekommen, da sind Leute benutzt worden für Krieg. Und das reicht schon für ein negatives Urteil, nämlich für alle diejenigen, die den Krieg durchführen mussten und dann darunter gelitten haben oder als Nachgeborene darunter gelitten haben unter den Folgen des Kriegs. Da brauche ich gar nicht ein großes moralisches Brimborium draus zu machen. Schuld sagt mehr. Schuld wirft vor, da war jemand böse. Das geht gar nicht auf die Gründe. Der hat nicht einen Krieg gemacht, ja, weil, das wäre ja noch die Frage, warum. Sondern der Grund war verwerflich. Das Morden hat keinen guten Grund für sich gehabt, keine gute Begründung. Sondern bloß schlechte, bloß verwerfliche. Was müssen eigentlich überhaupt erklärenswert an sowas wie im Ersten Weltkrieg? Doch nicht, wer angefangen hat. Weil wie gesagt, wenn jemand angefangen hat, dann haben die anderen mitgemacht und dann haben sie so lange gerungen, bis alles kurz und klein geschlagen war. Da muss doch mehr dahinter gewesen sein, als wenn jemand angefangen hat, muss ich schauen, dass er möglichst schnell wieder aufhört und hat sich's. Wenn was erklärt zu erklären ist an einem Krieg wie dem Ersten, dann muss es doch darin liegen, warum haben denn eigentlich die Mächte, die in der Friedenszeit vorher alle munter ihren Kapitalismus entwickelt haben, dazu Afrika erobert haben und große Teile Asiens benutzt haben. Da müssen doch die Mächte ins Gehege gekommen sein, im Frieden, ins Gehege gekommen sein an Momenten, an Vorkommnissen, an Entwicklungen, wo die jeweils andere Macht erscheint als die ist das Hindernis für meine Zwecke und nur die Zerschlagung von deren Macht bringt mich weiter. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, im Krieg, im Frieden geht es doch auch nicht so friedlich zu, also so ruhig zu, so gemütlich zu, dass da einfach gesagt wird, machen wir mal Handelsverträge zum wechselseitigen Nutzen. Da wollen doch welche verdienen auf Kosten der anderen. Und das soll doch aus dem Beziehungen Staatsreichtum, also Privatreichtum erstmal und auf Basis von dem Staatsreichtum und Staatsmacht entstehen. Und bei dem Geschäft, dass Staaten ihre Standorte entwickeln und dort die Konkurrenz intern so befeuern, dass sie nach außen Erfolge einfährt, bei der werden sie sich wechselseitig zu Konkurrenten, zu Bestreitern der Erträge. Was macht man dann, wenn man merkt, dass die anderen mir die Erträge bestreiten, meinen Kapitalisten oder meinem Standort die Erträge beschneiden? Dann kommt jeder bürgerliche Staat, jeder kapitalistische Staat erstmal auf folgenden Schluss, dann herrschen hier falsche Regeln. Dann sind auf diesem Weltmarkt Regeln unterwegs, die notorisch Deutschland den Exportweltmeister zuschanzt, die notorisch den Amerikanern die Fähigkeit gibt, sich grenzenlos zu verschulden und so weiter und so fort, dann müssen die Regeln geändert werden. Der Übergang muss passieren, wenn die Mächte dann sagen, und dann will ich aber die Regeln geändert wissen. Wie geht das? Ich muss den anderen Staat dazu zur Auffassung bringen, er tut gut daran, die Regel, die ihm nützt, aufzugeben. Oder die Regel, die der geändert haben will, der Staat, der immer unterlegen ist, den bringt man dazu, das aufzugeben, dass er nicht darunter leidet, sondern dass er aus dem Leiden oder unter den Nachteilen, die unter der Konkurrenz zustande kommen, dass er da den Übergang macht, dann will ich auch neue Regeln haben, neue Spielregeln. Beides, sowohl vom Mächtigen, vom Erfolgreichen gegen den weniger Erfolgreichen, als auch vom weniger Erfolgreichen zum Erfolgreichen, nimmt nicht mehr ins Visier die Ökonomie, wo werden die besten Profite gemacht, sondern hat es was Neues im Visier, nämlich, warum kann denn der andere Staat nicht dazu gebracht werden, auf meine Regeländerungen einzugehen? Das liegt an dessen Willen. Und was ist das Schlechte an dem Willen? Man kann ihn nicht einfach ändern nach meinen Maßstäben. Ich kann ihn einfach betören, sei doch mal fair, das sagt man manchmal so. Sei doch mal fair, verzicht doch mal auf einen Vorteil oder auf manche Vorteile, dann geht es doch für beide besser aus. Sondern der Wille des fremden Staats, der ist ja gerade deswegen mächtig, weil er den Erfolg hat und die Mittel der Erfolg in die Mittel einspielt, dabei zu bleiben, dass er den Vorteil hat. Da kommen die Staaten durchaus von der Ökonomie, aber nicht unmittelbar von der Ökonomie, sondern über einen Umweg dazu, nämlich über den Umweg, die Regeln passen nicht, also muss ich den Willen des anderen Staats ändern. Dafür muss ich den anderen Staat aber dann mit Mitteln betören, die eine andere Sprache sprechen als die Frage der Bilanzen und der Überschüsse und der Defizite. Dann muss ich den Staat als Macht angreifen. Das ist der Einstieg, noch nicht die Erklärung. Aber das ist der Einstieg in die Erklärung von dem, was zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und nicht, da haben lauter Traumtänzer zufälligerweise sich schimmernde Wehren zugelegt und Millionenheere aufgestellt und wollen sie eigentlich gar nicht einsetzen. Im Gegenteil, die wollten sich so ausstaffieren, dass sie den Willen des anderen Staats brechen können, ohne ihm Vorteile dafür Vorteile einzuräumen. Das ist der Ausgangspunkt des Übergangs zum Militärischen. Die Ordnungsfrage, die Neuregelungsfrage, die Änderungsfrage, wie lassen sich die Regeln neu ausmachen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs in die wirkliche Welt. Jetzt nochmal zurück zu dem letzten Punkt, der mit 17 überschrieben ist. Der Rat der Historiker aus ihrer Erklärung des Ersten Weltkriegs ist, vorletzter Absatz, die Herausforderungen der Position der Mitte bleiben, auch wenn diese heute nicht mehr militärischer, sondern ökonomischer Art sind. Also, das Mitte-Theorem haben wir wieder. Die Mitte stellt die Aufgaben, nicht die Zwecke, die Staaten haben. Deutschland hat die Aufgabe, weil in der Mitte, deswegen muss es Einfluss nehmen auf alle anderen drumherum. Aber nicht mehr mit militärischen Mitteln, sondern bitte sehr ökonomisch. Also die Merkel ist eigentlich ein schöner Persilschein für die Merkel. Die Merkel tut sehr gut daran, bei der Frage der Euro-Krisenbereinigung, Bewältigung, genau das weiterzumachen, was sie bisher macht. Nämlich ökonomisch bleiben. Die anderen Staaten, die abhängen von der deutschen Ökonomie, dazu bringen, den deutschen ökonomischen Imperialismus sich anzupassen. Imperialismus sage ich da deswegen dazu, weil die haben ja einen ganz anderen Zweck. Die wollen ja gar nicht sich so verhalten wie Deutschland und die zwei, drei Führungsmächte der Europäischen Union es verlangen. Mittlerweile ist es selbst Frankreich aufgrund seines Misserfolgs auf dem Weg der Meinung, dass sich da was geändert gehört. Ökonomisch sollen sie ihren Imperialismus, das sagen sie nicht Imperialismus, ökonomisch sollen sie Verantwortung übernehmen und durchziehen. Aber nicht den Übergang machen zu Militär. Das ist ihr Ratschlag für die heutige Politik im 21. Jahrhundert, im zweiten Jahrzehnt. Natürlich klar, kein Staat macht deswegen, weil der Münkler oder der Clark ihm das rät, das, sondern die Geschichtswissenschaft ist dann schon so realistisch, dass sie zu den Zwecken und zu dem, was die machen, ihre Interpretation liefert, warum die entweder gut oder schlecht sind. Und bei der Sache, Vergleich von damals zu heute ist, die gleiche Struktur, damals die falschen Mittel, militärisch, heute das wichtige Mittel, nämlich ökonomisch. Also bleibt dabei. Aber seid auch mal durchaus, bekennt euch dazu, dass ihr den anderen was aufzwingt, weil sonst geht es nämlich nicht weiter. Verantwortung übernehmen, nicht aus lauter Scham immer leise treten. So, soweit dann mal der Versuch, die Geschichtswissenschaft an Beispiel ihrer Beurteilung des Ersten Weltkriegs und des Vergleichs mit heute ans Bein zu pinkeln. Vielleicht verliert sich dann auch, falls man solche Bücher wirklich liest, jedenfalls so dicke Bücher, etwas die Lust, das noch zu machen. Es gibt nämlich auch die dünnere Variante. Man muss nicht 1000 Seiten lesen, um das gleiche Zeug zu machen. Es gibt sie auch dann beim Becks Verlag in 150 Seiten Ausgabe, die gleiche Theorie. Vielleicht ein kleiner Hinweis auch, dann suchen, wo kommen solche Sachen vor, wie da wird von Strukturen geredet und von Vergleich der Strukturen. Und das, was der Unterschied ist, wird weggelassen. Und dann wird gesagt, vom heutigen Standpunkt aus müssen wir die Geschichte neu beurteilen. Und dann stellt man fest, wie beurteilen sie die Geschichte, das längst Vergangene, schreiben es quasi um dann von dort, von der umgeschriebenen Geschichte, was Wunder herauszukriegen, nämlich weiter so mit der gegenwärtigen Politik oder modifiziert weiter so. Diesen Zirkel. Gut, soweit einstweilen mal die der Abschluss des Referats. Noch Fragen? Noch Diskussionsbeiträge? Vielleicht gibt es jemanden, der sich verteidigt, die Geschichte, dass noch ein wenig Pep reinkommt in die Veranstaltung. Ja? Das wollte sich erst melden und dann sage ich, wer jetzt mag es nicht mehr. Bist du noch dabei?
Ja. Also, wenn die behaupten, wie im Ankündigungszettel, der Mann der Wissenschaft ist überzeugt, dass der richtige Blick auf die Vergangenheit die Staatsmacher überhaupt erst zu verantwortlichem Handeln befähigt, dann müssten die auch sowas kennen, wenn sie da den Mann aus den 60ern, den Namen habe ich jetzt vergessen, als falsche Geschichtsbetrachtung, ne?
Den Fischer.
Ansehen, ja. Dann ist doch wenigstens mal was gesagt, dass ihre tagesaktuelle Geschichtsbetrachtung, ihr Blick auf die Geschichte richtig ist. Würde ich mal so ableiten. Wie kann es denn dann sein, dass die trotzdem dann sagen, naja, letztendlich ist es aber doch nicht geklärt, weil es ist zu komplex, da kann man gar nicht durchsehen. Entweder ich habe was rausgefunden, sag, das ist nachvollziehbar für jemanden, sag, das ist so richtig, denn dann die Fakten, dann geht es in Ordnung. Oder ich sage, na, ich kann eigentlich gar nichts rauskriegen. Das kriege ich nicht nachvollzogen. Da hängt's.
Also die Frage, klar, er sagt, wenn Sie doch dann enden mit komplex, was haben Sie da rausgezogen? Der Punkt ist der, Sie haben tausende von Fakten dann studiert und aufgelistet und sagen, immer noch komplex. Was Sie aber eigentlich doch dann doch, wo Sie dann doch was rauskriegen, ist nicht die Erklärung der damaligen Politik oder die Gründe für den Krieg, sondern ist das, was er mit Narrativ bezeichnet. Den Strom, der damals durch die alle Gehirne gegangen ist, obwohl es total komplex und unübersichtlich ist und in Tausenden von lauter Einzelbegebenheiten aufzulisten wäre, und da wird man nie fertig mit dem ganzen Material. Der Widerspruch löst sich auf, weil er sagt, der Geschichtswissenschaftler sagt, ich kann es mal nicht rausbringen, was der Bismarck und der Wilhelm II. Und der Hindenburg und so weiter, was die alles da für Bedingungen ihres Entscheidens hatten, wie viel Informationen sie hatten, ob sie da irgendwie verblendet waren oder uninformiert und so weiter, ob sie besoffen waren beim Druck auf den Knopf. Alles das kann ich nicht so recht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist das, was er nennt, das Narrativ oder den Sinn, das Geschichtsbild. Nehmen wir mal nochmal zurück den Punkt mit dem Zitat vom Münkler auf der Seite, das war das Nummer 7, mit der verantwortlichen Politik lässt sich nicht vom Standpunkt einer Schuldtheorie machen. Wenn man das Geschichtsbild hat, Deutschland hat immer bloß Mist gebaut, hat immer bloß Schaden gebracht. Von dem Standpunkt aus kann man keine Politik machen, mit dem Deutschland Verantwortung übernimmt für die Abwehr der Gefahren für den Kontinent, von der Peripherie. Da braucht man einen anderen Blick auf die Geschichte, einen anderen Geschichtsblick. Dann kann Deutschland wieder frei handeln. Das heißt, also, der Widerspruch ist der 1000 Bedingungen und zweitens, er hat einen roten Faden in der Geschichte entdeckt, eigentlich genauer genommen hineingelegt, nachdem er die Fakten dann in seinem dickleibigen Werk darbietet und runter abhandelt und legt den Politikern nach, nehmt diesen roten Faden zur Kenntnis und spinnt ihn in die Zukunft weiter. Also, der rote Faden hieß ja dann, Deutschland hat im Frieden, immer dann, wenn es Frieden gemacht hat, wunderbare Erfolge gehabt, soll dabei bleiben beim Frieden, aber es muss dafür sorgen, dass es Gefahren für den Frieden, die von der Peripherie hereindrängen, rechtzeitig auf den Kopf haut. Und dürfen nicht vor lauter Angst, sei es aus Schuldbewusstsein oder aus übertriebenen Friedensstandpunkt her, die Gefahren nicht rechtzeitig bekämpfen, die nötig sind, damit dieser wunderbare Zustand erhalten bleibt und sich fortentwickelt. Dafür ist dann dieser rote Faden das Leitbild. Ein brauchbares Geschichtsbild der Politik liefern.
Ich wollte gerade beinahe losplatzen und sagen, machen Sie doch.
Die Politik macht es. Aber wir reden ja gar nicht, aber das war ja heute, das Thema war ja gar nicht, was ist der rote Faden von der Merkel oder von der deutschen Politik, sondern die meinen immer, die haben viel zu wenig roten Faden, dazu bräuchten die Historiker, damit sie mal einen gescheiten roten Faden hinkriegen. Oder er meint, da wo sie das nicht machen, was er für nötig hält, nämlich rechtzeitig zuzuschlagen an den Peripherien, das machen sie deswegen, weil sie einen falschen roten Faden im Kopf haben. Er nimmt gar nicht die Kalkulationen ernst, die sie haben, sondern er schreibt es zu einem falschen Geschichtsbild. Und auf der Ebene ist der Historiker geht er zu Wege. Auf der Ebene der Geschichtsbildfrage. Legt euch das richtige Geschichtsbild zu, dann geht es besser. Clark. Also man muss jetzt mal ernst nehmen, das ist gewissermaßen in Bezug auf die wirkliche Politik ignorant. Einerseits ignorant. Aber andererseits das Beharren auf ein Geschichtsbild heißt doch, können wir sagen, ist das reiner Luxus? Kann man nicht auch darauf verzichten? Irgendwo hat es was mit Luxus zu tun. Denn das, was die Politik wirklich macht, geht nicht nach dem Geschichtsbild, sondern das ist das, was die Historiker hineingeheimnissen. Andererseits ist aber die praktische Politik der Staat scharf auf die Geschichtswissenschaft, so scharf, dass in den Schulen Geschichtsunterricht ein wichtiger Bestandteil der ideologischen Bildung der nachwachsenden Jugend ist. Es gab ja sogar mal Zeiten, wo man gesagt hat, ist doch bloß ein Luxus, lass mir doch mal sein, mach mal bloß noch Soziologie oder bloß noch Sozialkunde. Nein, haben die anderen gesagt, Geschichte bringt mehr. Die verleiht der Politik einen tieferen Sinn. Zum Beispiel ist es dann eben nicht, Deutschland steht, wenn man mal der Sache nach, in Europa so da, eine Krise muss bereinigt werden, dass es wieder weitergeht, die deutsche Akkumulation und die Erfolge auf dem Weltmarkt. Dazu müssen die Staaten aus ihrer Krise rauskommen. Na, so was Prosaisches. So soll das Volk begeistern. Wenn man was sagt, wie zum Beispiel der Kohl hat damit angefangen. Europa, die Europäische Union. Seit es die gibt, hat es in Europa keinen Krieg mehr gegeben. Es sei denn unten an der Peripherie, die nicht in der Europäischen Union waren, im Balkan. Das war ein Moment von Benutzung des Geschichtsbilds. Wenn jemand unzufrieden sein sollte mit den Erfolgen der Europäischen Union und der deutschen Exportführerschaft für seinen privaten Geldbeutel und für sein kleines Leben, dann möchte ich ihn mal daran erinnern, macht mal schnell den Übergang vom Kanzler zum Geschichtslehrer und wieder zurück und sagt, als Kenner der Geschichte muss ich euch sagen, macht die Europäische Union nicht bloß zur bloßen Geldscheffelmaschine. Die verhindert seit 50 Jahren, dass in Europa weiterhin dauernd Kriege sind, wo man sich dauernd als Leder geht und alles kurz und klein macht. Friedensbewahrung ist das. Wie kannst du dann anfangen, du hast da ein wenig zu wenig Geld im Geldbeutel. Oder es geht dir in deinem privaten Leben nicht richtig vorwärts, weil du die ganze Zeit zu arm bist. Oder sonst wie. Für den Standpunkt, sei Leben unterzuordnen und das große ganze Relation, braucht man natürlich auch Stichworte, Entwürfe, für die die Nation stehen. Und dafür ist die Geschichtswissenschaft gut. Überlegt euch mal, warum man eigentlich in der Geschichte, im Unterricht, die Kinder traktiert damit, dass Deutschland mal ein Kaiserreich war. Und zwar nicht bloß der Kaiser Wilhelm, erste bis zum zweiten, sondern fast tausend Jahre lang ein Kaiserreich im Mittelalter. Wozu ist das eigentlich interessant? Tja, da gab es dann mal für das Volk, gekürzt, entsprechend runtergebrochen auf die Vorstellungskraft des Volks, eine Serie, die Deutschen, wie wir wurden, was wir sind. Und da wird angefangen mit dem Heinrich und am Otto und am sonst wie, den der normale Mensch vielleicht mal im Unterricht gehört hat, aber längst wieder vergessen hat, und gesagt, das, was wir heute sind, das hat seine große Vergangenheit über tausend Jahre. Und es war mal ganz groß, hat es angefangen, dann ist es furchtbar zerfallen, im 30. Krieg völlig zerhauen worden, dann wieder hochgegangen, im Ersten Weltkrieg zerhauen worden, dann Versuch hochgegangen zu werden, aber ist nichts geworden, im Zweiten Weltkrieg endgültig zerhauen, und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, wir beglücken die Welt mit Frieden. Macht damit ein Geschichtsbild. Es ist mehr als bloß, es wird Geld verdient und mal geht der Firma kaputt und mal wird man entlassen und dann haben wir glücklicherweise wieder einen Arbeitsplatz. Es ist mehr, wofür man steht. Das ist die Lieferung der Geschichtswissenschaft. Einen Sinn. Als normalerweise sind die Menschen, die in dem Land aufwachsen, irgendwie für Deutschland. Bloß was heißt denn das für Deutschland? Wofür ist man dann? Das ist eben nicht bloß die jährliche Abrechnung von Im- und Exporten und die Zahlungsbilanz und ich weiß nicht sonst noch was. Deutschland ist eben was Großartiges, weil es seit über 1000 Jahren existiert und viel Schicksalsschläge hinnehmen musste, viel versaut hat dabei, aber auch viel glückliche Momente hat. Merkst du, an welchem riesigen Werk du teilhast? Das macht manchmal das Fernsehen als Serie, das machen Privatunternehmer, also Verlage, die merken, dass das Volk sowas gern liest, mit historischen Romanen oder auch Romanen über die wirkliche Geschichte, also nicht erfundene Geschichte, sondern Auspatschen der Geschichte, die es wirklich gegeben hat. Und da wird dann dargestellt, schau mal, wie die Kaiser damals gekämpft haben um ihr Reich und wie es kaputt gegangen ist, weil sie mit falschen Freunden gepaktiert haben und die echten Gegner übersehen haben und so weiter und so fort. Denk dich mal rein, das alles ist Deutschland. Dafür ist es gut. Das stiftet keinen Nationalismus. Das gibt dem Nationalismus, den es gibt, Futter, Anschauung, Vorstellung. Ja.
Ja. Auf dem Ankündigungszettel hat auch mit dem Thema zu tun. Steht irgendwo ein Zitat dann vom Gauck, kann es kurz vorlesen. Wir können nicht gleichgültig bleiben, wenn Menschenrechte missachtet werden, wenn Gewalt angedroht oder ausgeübt wird. Wir müssen aktiv eintreten für Freiheit und Recht, für Aufklärung und Toleranz, für Gerechtigkeit und Humanität.
Ja, und?
Das ist ja jetzt, so wird es der Normalsterbliche, der hier artig in die Schule gegangen ist und einen Sozialkundeunterricht oder sowas genossen hat, sagen, ja, das sind die Werte, für die es sich tatsächlich im Zweifelsfalle zu sterben lohnt. Und das hat wenig was mit Imperialismus zu tun, das hat wenig was mit sinnloser Gewalt zu tun, sondern da werden Sachen verteidigt, Das ist ja nie so von wegen, wir greifen an für, sondern wir verteidigen. Das ist eine ganz andere Warte. Also, ja, wir verteidigen. Also wir sind die Verteidiger von diesen hehren Werten. Das heißt, also dann steht es auch dann schon darunter, ja, und so macht Krieg wieder einen Sinn. Also, da ist man noch weit ab von sich die Welt so herzurichten, dass es ökonomisch für einen rund läuft, zur Not mit Gewalt. Also von dem Thema ist man noch ganz weit ab, dann ist man noch in der Welt unterwegs, um die Leute mit solchen herrlichen Werten irgendwie zu beglücken.
Aber jetzt bist du ja beim Gauck.
Ja, beim
Gauck. Der Gauck sagt, die Deutschen sollen mal gefälligst daran denken, dass in der Welt die Menschenrechte missachtet werden, sollen sich nicht darüber freuen, dass sie bei ihnen existieren, sondern sollen sich auch dafür einsetzen lassen, sie durchzusetzen. Das ist Demser Rede. Das hat mit Ökonomie unmittelbar jedenfalls nichts zu tun. Das sind Kriegstitel. Meine Zwischenüberschrift oder meine letzte Überschrift, nicht mehr militärischer, sondern ökonomischer Imperialismus, das ist das, was der Münkler der Politik rät. Nehmt mal den ökonomischen Auftrag ernst, den ihr zurzeit habt, nicht als kleinkariert rumrechnen, sondern so müsst ihr Europa zusammenbringen. Es ist ein deutsches Europa, es ist ein deutsches Jahrhundert, steht bevor, aber nur dann, wenn man genau die Seite gut bearbeitet, die sich zurzeit bearbeitet gehört, nämlich ökonomisch. Das habe ich vorhin gesagt, bei dem ökonomisch fehlt aber komischerweise die ganze Zeit, doch dass die Nation oder Deutschland alles Mögliche militärisch macht. Jetzt will er sagen, offenbar dafür steht Deutschland, nicht mehr die Welt zu überfallen, sondern Ökonomie steht für die Welt zu bereichern mit wunderbaren produzierten Waren. Das soll Deutschland sich vornehmen und dabei soll Deutschland bleiben. Und nicht den Übergang machen zu anderen Nationen herausfordern als kriegerische. Das ist das, was er daraus zieht jetzt an der Stelle. Das ist jetzt aber was anderes als der Gauck. Wenn der Gauck nämlich sagt, man muss doch mal den Deutschen klar machen, dass die Menschenrechte überall mit Füßen getreten werden und man deswegen mal dazwischen schlagen muss, da ist der wo ganz anders. Der ist längst weg von dem Punkt ökonomischer Imperialismus. Der sagt, da gibt es so viele Regierungen und so viele Staaten, in denen falsch regiert wird. Und da hilft eigentlich gar nicht mehr das Mittel, den irgendwie mit den Handelsverträgen zu machen und denen was zu liefern. Da gehört sich mal anders aufgetreten. Man darf auch nicht verwechseln, die Geschichtswissenschaft ist parteilich nicht darin, dass sie genau dem Präsidenten oder der Kanzlerin in dem Jahr nach dem Mund redet, wo sie gerade ihr Buch schreibt. Sondern es ist ein Standpunkt, der sich reindenkt in die Nation und sagt, unter gegenwärtigen Bedingungen und unter Blick auf die Vergangenheit rate ich der deutschen Nation, die Franzosen machen es genauso mit ihrer Nation, rate ich zu Folgendem. Das müsste gar nicht voll konkurrent sein mit dem, was die Politik gerade als ihre Hauptpunkte durchzieht. Es gibt ja auch da durchaus einen Pluralismus in der Geschichtswissenschaft. Die einen machen es mehr ökonomisch, die anderen sagen, oh, das ist ökonomisch, das ist zu trocken. So kann man Volk nicht begeistern auf Dauer. Aber entscheidend ist dabei, sie denken sich rein in, was kann man denn aus der geschichtlichen Betrachtung der Welt beisteuern zu einem Kit, zum geistigen Kit von oben und unten. Und dass da manchmal der Kit, der von unten von den Historikern geliefert wird, von der Politik gar nicht beherzigt wird, das ist dann halt Künstlerpech. Aber die Wissenschaft ist genauso falsch dann, auch wenn die Politik nicht drauf hört. Die Methode, die sie anwendet, hat genau die gleichen Fehler wie bei dem, wo die Kanzlerin sagt, den nehme ich jetzt in meinen Beraterstab und da dürfen wir künftig die Reden zum 17. Juni oder zum 3. Oktober schreiben. So möchte ich das gerne auch gesagt haben, dass die Geschichte zu laufen hat, wie es der sagt. Aber das ist nicht der Entscheidung. Unser Vorwurf ist nicht, dass dann immer die Apologie der jeweiligen praktischen Politik rauskommt bei der Geschichtswissenschaft. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Manchmal macht sie auch den Ermahnung und sagt, so geht's nicht weiter, da macht er einen Fehler. Zum Beispiel, wenn er zu viel an eure Schuld denkt, dann überseht er die notwendigen Grausamkeiten, die begangen werden muss, damit die Welt vorwärts kommt. Also Verantwortung heißt das auf Deutsch da. Jetzt bloß noch mal eine Frage, hat denn jemand von euch Geschichtswissenschaft studiert? Soll ja niemand sich blamieren müssen. Nein, ich wollte bloß mal wissen, entdeckt ihr wieder, was ihr studiert habt? Daran geht meine Frage. Also falls jemand so dabei war, ja, das ist es gewesen, was ich studiert habe. Ja? Aber interessant im negativen Sinne. Also Geschichtsunterricht hat ja fast jeder gehabt, der Abitur oder sowas hat oder auch die wichtigsten sonstigen Bildungsabschlüsse. Insofern, es war ein Versuch, auch vielleicht nachträglich das klarzumachen, was für merkwürdige Optik man damals in diesen manchmal langweilig empfundenen Stunden mitgekriegt hat, wo man sich dann vielleicht letztlich bloß mit Reimen was gemerkt hat, 333 Isuskeilerei. Weil man gedacht hat, was gebe ich denn der große Alexander an weiter? Aber es war halt Schulstoff. Naja, auch an dem lässt sich das abziehen. In jungen Jahren zu schnell hochgegriffen, scheitert. Mit 30 im Krieg angefangen, mit 33 gestorben. Und zwar nicht am Krieg, sondern an der Malaria. Pech, Künstlerpech. Ja? Ja gut, über die marxistische Geschichtsschreibung wollen wir jetzt nicht reden. Auch da gibt es merkwürdige Sachen, falsche Sachen. Ja. Nämlich dann, wenn man aus der Geschichte ableitet, da muss unbedingt und quasi von selber eine Revolution kommen. Weil dann hat man nämlich sich sein Leben leicht gemacht, anstatt dass man was dafür tut, wartet man drauf, bis der Geschichtsmoment endlich eintritt. Und da werden wir mehr für was anderes. Wir müssen uns dann schon vornehmen, und deswegen soll ja auch immer so gelegentlich so ein Teach-In sein, wie wird denn falsch gedacht im Überbau, dass man Argumente hat, den Leuten klarzumachen, ihr lasst euch von falschen Erklärungen betören. Damit sie mal wegkommen von dem, was sie glauben, das selbstverständlich ist, weil Deutsch und jetzt auch schön ausgefüllt mit schönen Geschichten und einer schönen Geschichte, da hat man eine Aufgabe dessen vor, was dann, wenn man bei uns mitmachen will, heißt Agitation, Überzeugung, dass man schief liegt mit seiner Treue zum Staat. Und da haben manche marxistische Geschichtswissenschaftler durchaus einen Fehler gemacht, wenn sie dann aus der Geschichte der Klassenkämpfe ableiten, dass das quasi eine self-fulfilling prophecy ist. Irgendeines Tages kommen die automatisch drauf, sie zu machen. Oder daraus ableiten, man hätte Recht auf Revolution statt Grund. Ja?
Habe ich jetzt die Botschaft deines Vortrages so richtig verstanden, dass man sich den Geschichtswissenschaftler nicht nur denken soll als einen, der die Narrative schafft, also Ideologieproduzent, sondern auch als einen sich immer denken muss, der sich als ein Politikberater versteht, egal ob also im nationalen Interesse oder Kontext, meint, was beitragen zu können an Erkenntnis. Egal, ob
man
gehört wird oder nicht.
Ja, der historische, also der Historiker, der in anderen Wörtern als Professor ist, ja. Der Geschichtslehrer, aber der normale Studienrat, der hat natürlich erst einmal nichts weiter zu tun, als die Lehrpläne umzusetzen und den Kindern beizubringen, dass es dufte ist, Deutscher zu sein oder manchmal auch unbequem, aber trotzdem sich lohnt, dazu zu stehen. Also der hat nicht immer gleich Politikberatung. Ich meine auch gar nicht, dass die Politikberatung der Hauptvorwurf sein sollte an die Geschichtswissenschaft. Die selbst dann Politikberatung, wenn sie es gar nicht veröffentlicht. Weil sie denkt ja die ganze Zeit von dem, von gelungener Politik her.
Oder von misslungen.
Oder von misslungen, ja. Misslungen ist ja bloß das Ideal des Gelingens ins Negative. Haben wir dann die richtigen Sachen gemacht, deswegen ist es leider misslungen.
Nationale Strategie doch eher die ist, sich auf das Gewaltpotenzial der USA zu verlassen und dann dazwischen zu taktieren, dann lieber abzusagen.
Naja. Was willst du jetzt damit sagen, dass die Geschichtswissenschaft eine ist, die dem Gauck sagt so nicht.
Zum Beispiel.
Ja, das kann schon sein, ja. Aber in der Regel ist es gar nicht so nicht. So nicht. Du darfst sowas nicht behaupten, wie die Menschenrechte können mal verteidigt. Sondern bring mal ein gescheites Geschichtsbild unter, ein gescheites Sinn in die Geschichte. Das ist dem Historiker sein Beitrag. Mir ist es gar noch eingefallen mit Misslingen, weil du gesagt hast, das ist Misslingen und ich habe es verlängert zu. Ja, auch das Misslingen ist doch der Standpunkt, eigentlich hätte es gelingen sollen. Es gibt einen zweiten Fehler von Misslingen, nämlich das, dass sich die Geschichtswissenschaftler manchmal Sinne ausdenken, wo das Misslingen ist, nicht die Politik, wo sie nicht sagen, folgendes war der Zweck der Politik und das ist Misslungen, schade drum oder gut so, sondern sich einen Sinn ausdenken und die wirkliche Politik als Misslingen geißeln, die haben sich an den Sinn enthalten, der aber gar nicht der Sinn der Politik war, sondern von ihnen erfundener Sinn. Das ist der innerwissenschaftliche Misslingensgedanke. Also Deutschland ist doch ein Land der Dichter und Denker. Wie kann man dann einen Zweiten Weltkrieg machen? Das ist zum Beispiel so eine Formel. Eigentlich sind wir Dichter und Denker. Dann kann man doch unmöglich plötzlich zur Waffe greifen und die Welt überfallen. Da kann man sagen, als Land der Dichter und Denker haben wir sich dann schwer blamiert. Misslungen. Aber das ist der Sinn, den sie der deutschen Nation beigelegt haben, von der aus sie dann enttäuscht sind, dass sie dann sowas gemacht haben wie im Zweiten Weltkrieg. Umgekehrt. Die Menschen um Hitler, also die Faschisten, die haben gesagt, immer dieser deutsche tiefe Geist, der nie zur Tat schreitet. Das ist der Grund dafür, dass 1000 Jahre deutsche Geschichte geendet sind über den 30-jährigen Krieg, im Zerfall Deutschlands im 19. Jahrhundert, in lauter Einzelstaaten, die ohnmächtig waren. Na, da haben die gesagt, ihr Sinn in der Geschichte, nämlich die Deutschen sollen mal gefälligst die Herren Europas sein, wird vermasselt durch ewiges Gedichte und Gedenke. Das kann man pluralistisch so rum sagen und beides mal ist erstens sachlicher Unsinn und zweitens ist es eine Treue zu Deutschland, bloß halt zu dem Gesichtspunkt, den man gerade an Deutschland für besonders hervorhebenswert hält, Geist oder militärische Gewalt. Oder am Geist, der in der militärischen Gewalt sich äußert, nämlich als Heldentum. Tja, wenn niemand mehr was sagt, dann machen wir doch Schluss für heute.